Deezer Originals.
Guten Abend, verehrte Zuschauer.
Die 1 Million.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Hose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
Sarah, wir müssen reden.
Ey, wir müssen echt reden. Ich fand es nie oder selten so anstrengend wie in dieser Woche. Denn
das machen wir nicht nochmal, dass wir uns am Tag vorher treffen.
Also wir treffen uns ja immer am Tag vorher. Wir zeichnen montags auf und sonntags haben wir immer unseren Sonntagsspaziergang. Den haben wir gestern aus Faulheit im Grunde ausfallen lassen und dachten, Essen geht schon aber. Ja. Ne, weil Essen geht immer.
Ja.
Und sind abends essen gegangen und Alter, war das anstrengend, weil wir so viel reden wollten über was wir geguckt haben.
Spricht das spricht für die Sachen, die wir geguckt haben, oder?
Ja, und das spricht, habe ich mir dann überlegt, ein bisschen gegen unsere Freundschaft, dass uns sonst nicht viel einfällt, dass wir da saßen bei einer Maultasche. Das war so lecker. Ich habe überlegt, lass uns kurz unbezahlte Werbung machen.
Ja. Ich mag für den Laden schon wegen dem Namen werben. Und mit Dank an Max, der mich da hingeschleppt hat. Wir sind da dreimal erst hingegangen, es war immer zu und dann war irgendwann auf. Und man muss es schon lieben, weil es St. Mauli heißt.
Wir müssen den Leuten, die wissen ja gar nicht, wir reden von Berlin-Friedrichshain.
Ja,
da ist ein schwäbisches oder ein Maultaschenrestaurant, das heißt St. Mauli, was unfassbar niedlich ist. Ja. Das ist ein sehr guter Name.
Und auf der Karte heißen die Dinger auch Maulis, die man da...
Und da waren wir essen gestern und meine Fresse, war das lecker.
Ja, und saßen schweigend nebeneinander. Es hat immer wieder einer angefangen.
Und es war wirklich richtig anstrengend.
Ja.
Und deswegen freue ich mich, dass wir heute, also wir mussten nie so sehr reden wie heute.
Ja.
Die St. Maulis, die waren auch so nett, weil ich hatte ja, wie es meine Art ist, mir den Finger verbrannt, kurz vorher. Und die hat es nicht gestört, dass ich ein Glas Leitungswasser bestellt habe, in das ich das ganze Essen über meinen Finger gehängt habe.
Hat mich das gestört?
Das war mir kurz egal. Hat es dich gestört? Weil als dein Essen kam, dachte ich, vielleicht ist das für dich eklig und habe dann unauffällig meinen Finger, ist dir vielleicht aufgefallen, am Salat gekühlt.
Ist mir nicht aufgefallen.
Also nicht im Salat, das ist mir wichtig, sondern der Salat kam in so einem kalten Schälchen. Und dann habe ich unauffällig den Finger aus dem Wasser genommen und sehr stark mich am Salat festgehalten, weil ich so Schmerzen hatte.
Habe ich nicht gemerkt.
Und auch das hat das St. Maulis, weil dem habe ich direkt gesagt, ich brauche ein Glas Wasser, damit da meine Hand drin hängen kann. Er so, kein Ding, hier ist dein Glas Wasser. Geht da essen, da ist schön.
Profis.
Ich wünschte, wir würden auch mal Geld kriegen für Werbung. Das hat nicht gut geklappt in den letzten...
Naja, wir haben Kaffee gekriegt.
Das ist
und
richtig.
Und wir haben noch nie gesagt, von wem eigentlich, weil wir es immer gerade nicht wissen, wenn wir hier sitzen. Aber auch, weil wir ja so nicht sind.
Das machen wir mit Absicht nicht.
Nee, genau. Ist auch so.
Sondern dafür,
also wenn die Leute uns jetzt Geld schicken, sagen wir zumindest nicht deren Namen.
Genau, das ist ein geiler Deal. Und Blumenkohl hat uns zum Beispiel nie was geschickt.
Das
deswegen
stimmt.
Sind wir ein bisschen unsicher, ob wir das Konzept weitermachen wollen. Die Sendung wird witzigerweise eher durch einen Zufall heute schon wieder von jemandem präsentiert. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass da kein Geld fließt. Wobei, wir werden es sehen. Denn die heutige Folge vom kleinen Fernsehballett wird Ihnen präsentiert von den 70ern.
70er.
Genau, denn aus Versehen haben wir... also ich meine, die 70er waren ein sehr gutes Jahrzehnt. Ich wurde ja geboren in den 70ern.
Mhm.
Und andere coole Sachen sind sicher auch passiert in den 70ern, wie... Es gab Schlaghosen in den 70ern und die Bee Gees hatten eine große Zeit in den 70ern.
Die RAF hat,
war nur für manche cool, für andere gar nicht so dolle cool. Naja, es reicht ja, dass ich da
darf
geboren
schon
wurde.
Darf man schon RAF-Witze machen? Nee. Nein. Nein, habe ich gerade selber beschlossen.
Wirklich?
Ja.
Ich habe das Gefühl, dass gerade so viel Dreck ist, dass man so einen Retro-Witz...
Nein.
Okay, könnte man nicht. Also die heutige Sendung wird aus Versehen präsentiert von den 70ern, denn tatsächlich durch einen Zufall haben wir uns für zwei Serien entschieden, die beide in den 70ern spielen. Und erst dachten wir, ist das doof? Und dann dachten wir, nein, wir lassen das Ding von den 70ern präsentieren.
Richtig.
In der Hoffnung, dass jemand Geld schickt, nämlich die 70er.
Die 70er haben angerufen und wollen ihr Geld zurück. Ach nee, so rum geht's gar nicht.
Es wäre cool, die 70er haben angerufen und haben einen Check geschickt und haben nach unseren Kontodaten gefragt.
Geil. Das erzählen wir dann nächste Woche.
Ja, naja, oder jemand schickt Blumenkohl. Wir fangen an. Folgendes, die erste Sendung war eine Idee von mir, weil ich...
Und von Netflix.
Und von Netflix. Nee, die erste Sendung habe ich komplett alleine konzipiert. Nee, es kam aus dem Bedürfnis, kurz mal privat was zu gucken, was wir bitte nicht besprechen, weil uns das manchmal fehlt, weil es eben echt ein anderes Fernsehen ist, wenn man arbeiten muss, weil man sich währenddessen Notizen macht, als wenn man einfach was glotzt. Und ich, nachdem wir viel ARD und deutschen Kram gemacht haben, dachte neulich, oh, hier wird von Netflix die ganze Zeit Mindhunter angedingsbumst. Ich guck mal rein, merkte dann, das könnte was für mich sein. Kriminelles Psycho-Profiling-Dings. Und hab dann beim Gucken gedacht, ich glaube, ich finde es gut und besonders genug, um das offiziell zu besprechen. Hm. So kamen wir drauf.
Ja.
Mindhunter ist, genau, Netflix ist im Grunde, das Setting ist, es spielt Ende der 70er Jahre.
Ja.
Eine Zeit, in der es im Grunde eine Form von Kriminalgeschichte auf echten Ereignissen basierend, eine Zeit, in der die USA kriminalistisch so ein bisschen traumatisiert waren von Charles Manson, glaube ich. Mhm. Weil der hatte Ende der 60er, Anfang der 70er, ist der ein bisschen durchgedreht, saß zu dem Zeitpunkt im Knast bereits. Und das gesamte kriminalistische Land von der USA war tatsächlich, das war so deren Monster und auch ein bisschen deren Trauma, weil die nicht kapiert haben, warum ist das so? Das war so der große Superstar, so ein bisschen da. Und gleichzeitig war, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und das deswegen interessant fand, war sowas wie psychologisches Profiling oder sich einem Mörder auf einer psychologischen Verständnisebene zu nähern. Warum ist der so? Wie ist der so geworden? War komplett in den Kinderschuhen oder vielleicht sogar noch gar nicht geboren. Man war, glaube ich, der Auffassung, man wird böse geboren, Punkt.
Genau, und sonst lassen sich Dinge erklären dadurch, also beim Raub, weil Leute einfach gierig sind und bei Sexualstraftaten, dass die Lust sie übermannt hat, aber im Grunde war das Ende der Geschichte.
Genau. Und die Geschichte setzt da an, dass so ein junger FBI-Agent, der eigentlich Geiselnahmen, glaube ich, macht und das geht irgendwie so ein bisschen schief, dann wird er an den Schreibtisch versetzt. Er basiert auf einer echten Person. In der Serie heißt der Holden irgendwas. Wie ist der Name?
Holden Ford.
Holden Ford. Ist das die eine Sache, die du dir aufgeschrieben hast?
Ja. Ich sag gleich nochmal was zu dem, okay.
Basiert auf einem echten FBI-Agent namens Robert Ressler, glaube ich. Doch, ich habe es ja auch irgendwo aufgeschrieben.
Doch,
ja,
hab
ja.
Ich habe es.
Robert Ressler, der tatsächlich später den Begriff des Serienmörders geprägt hat, den es nicht gab. Das Phänomen gab es als solches nicht. Ist also ein bisschen biografisch. Der interessiert sich, die fiktive Figur und die echte ja auch, interessiert sich auch, weil er jetzt gerade nicht mehr mitspielen darf, weil er bestraft wurde, für das Psychologische an Kriminalistik, versucht das zu studieren, möchte sich da so ein bisschen reinfuchsen, auch inspiriert durch eine neue Freundin, die er kennengelernt hat, und trifft dann auf einen Verhaltensforscher des FBIs, so ein älterer Typ, der durchs Land immer reist, um Psychologen FBI-Taktiken beizubringen.
Um Polizisten FBI-Taktiken.
Was habe ich gesagt?
Naja, du hast gesagt, um Psychologen, nee, FBI-Taktiken,
ja, natürlich.
Um örtlichen, ja, Polizisten psychologische, genau, Taktiken
Versprecher. Beizubringen. Das reist da immer durchs Land, hält dann da so Vorträge, semi-leidenschaftlich, wobei schon leidenschaftlich. Die beiden finden sich so ein bisschen oder werden einander an die Seite gestellt, reisen dann zusammen durchs Land und während dieser Reisen ist Holden, der FBI-Agent, immer noch geflasht davon, kapieren zu wollen, warum Mörder sind, wie sie sind und fängt an, um jetzt langsam mal mit der Geschichte zu Potte zu kommen, berühmte Mörder in Gefängnissen zu besuchen, um die zu interviewen und rauszufinden, warum die ticken, wie sie ticken. 2-3 Folgen lang sind beide damit nicht besonders erfolgreich, stoßen auch beim FBI auf so Widerwillen und der Durchbruch kommt dann so ein bisschen, ohne jetzt zu spoilern groß, in der 3. Folge, wo sie Dr. Wendy Carr, die so psychologische Professorin ist, auch basiert auch auf einer echten Figur, treffen, die das unterstützt und auf einmal geht es so ein bisschen los, weil sie dann in diesem Vorhaben mehr unterstützt werden. Unterwegs, ich weiß nicht, ob du so weit gekommen bist, weil ich habe 4 Folgen bis jetzt gesehen, gibt es auch, was der Geschichte zuträglich ist, werden dann noch so ein bisschen lokale Mordfälle gelöst. Das ist also nicht nur ein großes Ganzes, sondern es fängt ab der 3. Folge damit an, dass sie auf diesen Road Schools, nennen die das, auf diesen Reisen zu Polizisten kommen immer mal wieder so ganz unsichere Polizisten und sagen zu ihnen, hier ist was ganz Schlimmes passiert, wir wissen nicht, wie wir das lösen sollen. Und so als Goodie nebenbei fangen die an, diese Fälle auch mit ihrem psychologischen Wissen zu lösen, was wichtig ist, du wirst gleich sagen, wie du es findest, um ein bisschen mehr Spannung reinzubringen. Das ist die Grundgeschichte, mir gefällt es sehr gut. Wie findest du es denn erstmal?
Lass mich vorher noch inhaltlich sagen, ich glaube, du hast fast ein bisschen unterverkauft, wie real das ist, weil es basiert, es ist nicht nur dieser eine Agent echt, sondern die sind beide echt.
Ja.
Es gibt auch ein Vorbild für die Rolle dieser Psychologin, die dazu kommt. Diese ganzen diese ganzen Serienkiller sind echt. Das beruht auch teilweise tatsächlich auf Interviews, die mit denen gemacht haben. Das Ganze beruht auf einem Buch von einem von den beiden, was auch Mindhunter heißt.
Ja, also
ich glaube, es ist noch
Edmund Kemper, relativ berühmter Mörder. Das ist die bis jetzt zumindest, wie gesagt, Folge 4. Der Haupt, ein sehr narzisstischer, sehr schlauer, sehr brutaler Serienmörder.
Sehr charmanter.
Mhm. Aber eben tatsächlich auch mit einer maximal beschissenen Kindheit, weshalb das interessant ist, mit dem darüber zu reden. Der kommt immer wieder vor. Und ja, es basiert im Grunde auf echt.
Ich fand das okay.
Okay.
Ich fand das erstaunlich viel Arbeit, das zu gucken, weil ich finde, das ist jetzt, ich fange jetzt mal mit dem an, was ich nicht so gut. Ich habe gleich auch Sachen, die ich gut finde. Ich finde, das ist staubtrocken, weil es besteht wirklich, ich habe die ersten drei Folgen gesehen.
Ja.
Und es besteht schon darin, dass sie offensichtlich ganz viel erklären müssen. Wie ist denn jetzt der Stand der Forschung? Was ist denn das psychologisch Neue, was die da denken? Und das passiert natürlich genau in der Form, wie man sich's vorstellt. Sie hören einander zu, wie sie Vorträge an der Uni halten. Als die beiden FBI-Agenten sich zum ersten Mal treffen, gehen sie abends ein Bier trinken und sitzen in der Kneipe nebeneinander und diskutieren genau dieses, was glaubst du, wie das ist, was hat sich verändert? Und es ist ganz viel, in so einem halbguten Sinne so lehrreich. Das ist gar nicht nur schlecht, das ist ja auch schön, wenn man was lernt, aber es ist dafür sehr wenig Handlung. Und es sind dafür auch die Personen, und das ist, glaube ich, das kann ich mal spoilern, glaube ich, für mich ein Kontrast zu dem, worüber wir als nächstes sprechen, die Personen sind halt auch nicht so interessant. Die schaut. Der Schauspieler ist ganz gut, der diesen Holden Ford spielt. Die Rolle ist okay. Das ist ganz schön, wie der so schillert zwischen der totale Nerd und seine Freundin macht sich auch dauernd über ihn lustig und er ist auch so ganz wissbegierig, wie er dann mal Sachen mitschreibt. Aber letztlich ist das
komplett gesichtslos.
Ja.
Ja.
Und es ist eine solche Erleichterung, als Mitte der Folge 2 endlich dieser erste Serienmörder kommt, der so faszinierend
endlich
ist.
Endlich Mord und Totschlag, endlich wird jemand in den toten abgehackten Kopf gefickt.
Der ist so schlimm und faszinierend. Er sieht auch, wenn du es googelst, der sieht tatsächlich sehr ähnlich aus wie der echte Edmund Kemper.
Ja, ich habe gegoogelt. Der echte sieht noch furchtbarer aus.
Und es ist, ich weiß gar nicht, ob das gut ist, dass man den dann auf eine Art auch irgendwie so sympathisiert. Aber ich glaube, es ist auch gewollt. Man soll ja das auch entdecken.
Natürlich.
Aber es ist eine solche Erleichterung, weil plötzlich da was passiert. Es dauert dann aber nochmal eine ganze Folge, bis wir nochmal jemanden kennen. Und es ist, ich merke gerade, es kriegt ein bisschen zu negativen Touch. Es ist schon interessant, es ist faszinierend, es ist schön, diese Geschichten zu erzählen. Es ist auch schön, dass es nicht total auf Effekt gedreht ist. Aber es ist schon sehr trocken. Es ist schon Arbeit, das zu gucken.
Aber genau das, also wir können ja, du hast ja sicher noch andere Punkte, aber ich würde so gerne bei dem einhaken, weil das ist der, mit dem ich dir auch versucht habe zu verkaufen, witzigerweise. Es ist sehr langsam, es ist sehr unaufgeregt und ich finde aber genau das so toll, weil man erwartet bei so Mörder, Serienmörder, FBI, Profiling, erwartet man so viel Bam, Bam, Bam und es ist so langsam und es erfordert eine Aufmerksamkeitsspanne, die ich auch nicht mehr habe, das muss man sagen. Man kann es nicht nebenbei gucken, du musst Bock drauf haben, aber ich mag die Langsamkeit. Ich bin geflasht davon, wie gesichtslos dieser Hauptdarsteller ist. Nach der zweiten Folge hätte ich den in einer Gruppe von 6 Männern nicht identifizieren können. Ich habe noch nie einen Schauspieler gesehen, der so nach nichts aussieht. Und ich habe dann immer so einen Respekt davor, weil ich denke, in Zeiten wie heute gibt es so viel, womit die einen als Zuschauer versuchen zu kriegen, dass ich das irre finde, dass die einen so No-Name, No-Face-Typen dahinsetzen und sich trauen, das zu machen.
Aber ich glaube, also das sage ich auch, es ist schön, dass es nicht so auf Effekt, es ist nicht effektreicherisch. Aber es, ich glaube, man hätte es etwas weniger, man merkt, dass es ein Buch gab, wo Leute ausführlich schildern, was ist jetzt die Philosophie und dass das natürlich schwer ist, dann daraus eine Fernsehserie zu machen. Wie will man es anders machen, als dass Leute das miteinander
besprechen? Ich glaube, ich gucke das wie eine Doku, das ist der Unterschied. Ich liebe ja Dokus. Du könntest mir, nenn mir irgendein Thema, ich würde jedes Thema, wenn das ein Doku ist, interessiert mich das, weil man dann so Wissen aufsaugt und ich glaube, deswegen mag ich das, weil ich dann denke, interessant, ach, das wusste ich nicht und deren wenige Effekthascherei, die bewundere ich, weil auch dieses, was ich am Anfang gesagt habe mit Manson, der wird auf so 2-3 Arten vorgestellt oder die Problematik von dem, die ich wirklich bewundernswert finde. Es wird nicht gesagt, der ist das Monster unserer Zeit, sondern die zeigen das in 2 Sachen, finde ich es ganz toll. Einmal halten die diesen Vortrag vor lokalen Polizisten und es geht irgendwie um Manson und auf einmal sind all die lokalen Polizisten fangen dann an, wie bei so einem Baseballspiel zu buhen. Buh, der ist voll uncool. Wo man sich denkt, krass, das ist echt der Feind Nummer eins für die Polizisten, haben die sich den so auserkoren. Und dann versucht Holden in einer anderen, aber man könnte anders damit umgehen. Ja, aber dass die einfach wie bei so einem Sportereignis bei einem Foto von dem Buh machen. Das Geräusch, was hier übrigens ist, ist mein Hund, der auf dem Teppich kratzt, weil es sicher Gründe dafür gibt, die auf dem Teppich zu kratzen. Und der andere Teil ist noch toller. Holden versucht, spricht so einen Polizisten oder irgendeinen Typen an, ob es wohl möglich wäre, Manson mal im Gefängnis zu interviewen. Und der sagt, jetzt nicht wortwörtlich, aber sowas wie, kannst du knicken, die behandeln den, das sagt er wortwörtlich, wie ein verdammtes Einhorn. Da kommt keiner ran, der ist super selten, kannst du knicken und so. Wo ich auch so dachte, stimmt, das ist deren negativer Superstar. Und ich mochte, dass die das auf diese Art erzählen.
Aber es ist mir, glaube ich, auch nicht, also es fehlt mir nicht nur sowas wie Action und geile Personen, sondern es fehlt mir dann auch ein bisschen Komplexität, weil es ist an manchen Stellen dann sehr, sehr einfach. Sie treffen also in Folge 2 Ed Kemper, der ihnen erzählt, dass er seine Mutter natürlich umgebracht hat, weil sie ihn die ganze Zeit nur erniedrigt hat. Und der lokale Fall, der dann, ich glaube, in der gleichen Folge noch kommt, genau wie du es gesagt hast, wo dann so die örtlichen Polizisten sagen, wir haben hier was, was wir nicht klären können. Treffen sie auf einen jungen Mann, der auch wohl schon verdächtig ist im Mordfall und der ihnen dann erzählt, oh, meine Mutter behandelt mich so scheiße und ich wäre so erniedrigt. Und es ist so eins zu eins, wir haben gerade diese Erklärung bekommen. Also dafür,
da bist
dass
du
so
zu schlau. Du bist ein bisschen doch, weil ich, hab,
dafür,
ich war so ein bisschen
so langsam,
dumm.
Dafür, dass es so langsam ist, finde ich, Ich verpasse sehr gerne solche. Ich verpasse in jedem Film regelmäßig den Hinweis, wo der jeder andere schon merkt, Folgendes wird gleich passieren.
Und ich sitze, das stimmt nicht. Du schickst mir immer SMS und weißt schon nach der ersten Folge Broadchurch, wer der Mörder ist.
Bei Broadchurch ist es
hab ich dich gehasst dafür.
Aber also, ich habe auch das Gefühl, das müsste ich nochmal nachgucken. Ich glaube, an einer Stelle doppelt es sich total, wo sie Ed Kemper gegenüber sitzen und dann von ihm erklärt haben wollen, wie sage ich das jetzt, warum er, nachdem er seiner Mutter den Kopf abgehackt hat,
in den Kopf gefickt hat. Ich erwähnte es doch schon mal mit den schönen Worten.
Ja. Und er erzählt das Original zweimal, nämlich einmal nur dem Holden Ford und einmal auch, wenn der Kollege dabei ist. Und beide Male reagiert aber Holden Ford so, deswegen ist das so und macht sich so aufgeregt Notizen.
Wie konzentriert guckst du denn diese Serie? Das ist mir alles gar nicht aufgefallen.
Bedürfnis
nach, weil es so langweilig war, dass du selber interessante
Langweilig ist das falsche, ich will es gar nicht so schlecht machen. Ja. Aber
sehr langsam, du hast vollkommen recht.
Und ich weiß jetzt endlich, also ich glaube allein für die Serie hat Netflix diesen Button eingeführt, dass du den Vorspann überspringen kannst. Es ist der langweiligste, langsamste, anderthalb Minuten.
Ich habe immer gleich von vornherein auf Vorspulen gedrückt. Beim ersten Mal, glaube ich, gar nicht, ne?
Ja, aber der könnte dich sogar faszinieren, weil der ist eigentlich so,
ich liebe
Vorspanne. An irgendwelchen Geräten fahren sie vorbei und da sind dazwischen geschnitten immer schon so ganz drastische Bilder von irgendwelchen.
Ach ja, stimmt, der war doch ganz gut.
Lang.
Aber pass auf, ich wollte noch eine Sache sagen, weil...
Ich muss gleich noch eine ganz andere Sache dazu sagen.
Ich glaub,
nur
ich
bevor
hatte
wir auch, abschließen.
Ja, ich habe auch noch Zeit. Ich wollte nur sagen, dass du insofern recht hast, als dass die lange brauchen und ab dem Moment, wo die regelmäßig, ich glaube, es wird regelmäßig anfangen, auch lokale Mordfälle zu lösen, das tut der Sache gut, weil das interessant ist und Schnelligkeit und Spannung reinbringt. Aber ich glaube, das ist kein Fehler. Ich glaube, die machen das so, denn es geht auch, eine Sache, die ich ganz schön finde, um die Beziehung zwischen Holden und Bill, diesem Verhaltenstypen. Es hat sowas eher, ich wollte es nur kurz dem Zuhörer noch erklären, sowas wie so eine Art Ehe, weil durch diese Reisen, die sind halt Tage, Wochen lang unterwegs in den USA, teilen sich aufgrund von Kohle, glaube ich, immer ein Hotelzimmer und es gibt in der ersten oder zweiten, ich glaube in der zweiten Folge eine ganz schöne Bilder- und Musikcollage aus, wie die reisen und die ist wirklich schön, weil die so eine Routine aufzeigt, wie die sich den Kaffee und ein Essen und ihr gesamtes Leben teilen und dieser Bill, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, der Verhaltensforscher vom FBI ist halt schon anders als Holden, ist so ein leicht grumpy, bisschen muffelig, aber auch nicht zu doll muffelig,
so
eigentlich liebenswerter.
Auch wie man diese Polizisten kennt, so in genau diesem Schillern zwischen, eigentlich finde ich dich doof, aber
er pumpt
mich als guter.
Ich finde, es geht nur in die Richtung, aber bevor der zu übererzählt grumpy wird, ist der doch mehr liebevoll und fürsorglich. Ja. Schon sehr von Anfang an. Ich finde das ungewöhnlich.
Ja.
Und diese Beziehung zwischen den beiden, um die geht's auch. Deswegen kann ich die Langsamkeit nicht so richtig, aber ich verstehe, was du meinst. Man braucht ein bisschen Konzentration.
Nein, das ist was anderes.
Also okay.
Man braucht ein bisschen Geduld.
Oder ja, das meine ich, glaube, das meinte ich auch. Ja, Atem braucht man.
Ich hatte schon das Gefühl, so schön das ist, dass Netflix es möglich macht, dass jemand sagt, wir würden gerne dieses Buch verfilmen, aber nicht als Film, sondern als 10, wie lang ist eine Folge? Eine Stunde?
So, ich glaube, so ein 50-Minuten-Ding, ja.
In 10 Folgen, 50 Minuten. Und ich hatte irgendwann gedacht, schön, dass Netflix das macht, aber vielleicht hätte an der Stelle jemand sagen können, so 8 Folgen ja. ist auch schön lang. Eine ganze Ebene, ja. die ich noch erzählen muss, als Regisseur und Miterfinder ist David Fincher. Der Regisseur auch von Seven, Social Network, Fight Club, Gone Girl, House of Cards. Bei House of Cards hat er nur ein paar Folgen Regie gemacht. Der eine ganz eigene hat diese Geschichten immer zu erzählen. Also Szenen 100 Mal dreht, wo die Kameraarbeit extrem genau ist. Und ich kann nur jedem sagen, wir verlinken das dann mal auf der Website. Es gibt so einen kleinen, ich glaube, 8-minütigen YouTube-Film, wo jemand sehr schön zusammengeschnitten hat, wie die Regiearbeit von David Fincher ist und wie der so ganz genau die Bewegungen von den Protagonisten nachvollzieht. Es ist alles einerseits sehr, sehr statisch, aber so jede kleine Bewegung macht die Kamera mit. Es ist wahnsinnig faszinierend.
Ja.
Es ist da an der Stelle natürlich auch ein toller, ich weiß gar nicht, ob Kontrast oder es unterstreicht auch nochmal irgendwie diese Langsamkeit der Serie, weil es halt alles auf eine Art auch inszeniert wirkt. Dazu kommt noch diese ganze 70er-Jahre-Haftigkeit, also diese,
ja, über die diese wollte ich auch noch sprechen.
Braun- und hellblaue Töne, in die das alles irgendwie getaucht ist.
Immerhin ist die heutige Folge vom Podcast auch präsentiert von den 70ern, ich wollte es nochmal sagen.
Ja.
70er.
Also das ist auf der Ebene, ist das extrem edel und stylisch und perfektionistisch.
Und nee, auch da wieder, das ist mir aus irgendeinem Grund wichtig, nicht übererzählt. Man kann sowas auch falsch machen. Ich will nicht nochmal die Stranger Things Nummer aufmachen, aber die sind ja schon sehr so, hier, Achtung, es sind die 80er, deswegen machen wir nochmal die Waffeln, die damals alle gegessen sind und diese Gesellschaftsspiele, das ist schon sehr, hier könntet ihr und die, ich habe das Gefühl, dass übrigens bei beiden Serien, die wir heute besprechen, die 70er einfach da sind und man sieht sie überall, aber es wird einem nicht mit dem Hammer auf den Kopf gehauen, finde ich. Es ist einfach so wie, ja, später in den 70ern, aber das ist jetzt gar nicht unser Thema.
Es gibt geile, ich liebe ja so Typografie, immer wenn sie so einen Ortswechsel
haben, das Einzige, was sie sich gönnen.
Riesengroße 70er-jahrehafte Einblendung, in welchen Orten sie jetzt spielen. Ich wollte es eben noch sagen, wenn jemand das googeln will, der Nerdwriter, How David Fincher Hijacks Your Eyes.
Nein, die sollen das nicht googeln, wir verlinken das auf unserer Seite.
David Fincher Invisible Details. Ja, aber die müssen auf, okay.
Nein.
Wie heißt unsere Seite? Kleinesfernsehballett.de.
Ja, so funktioniert Content-Making. Ihr googelt das nicht, lalala, das schneiden wir raus. Ihr könnt das ausschließlich bei uns sehen.
Ich habe mir einen einzigen, weil du hast ja ganz viel mitgeschrieben beim Gucken.
Ja, ich habe auch noch eine, ja. Ja,
das spricht dafür, dass ich dann doch auf eine Art gefesselt war, obwohl ich das wirklich auch in mehreren Anläufen geguckt habe, weil ich es doch lang fand. Der eine Satz, den ich mir mitgeschrieben habe, the world doesn't make any sense, so it follows that crime doesn't either. Wenn die Welt schon keinen Sinn mehr macht, macht das Verbrechen auch keinen Sinn mehr. Ich glaube, du guckst so ein bisschen erstaunt, ich glaube, das ist der zentrale Satz, deswegen ist es auch der eine, den ich mir aufgeschrieben habe.
Ich fand, he's a fucking unicorn. Das war mein zentraler. Menschen ist like a fucking unicorn.
Gleiche
Aussage im Prinzip. Ja.
Mehr habe ich mir jetzt auch nicht.
Meine Reaktion wäre, wie reagiere ich auf diesen Satz? Ich bin gerade nicht sicher, wie ich auf diesen Satz reagiere. Wolltest du dazu was sagen?
Du hast reagiert mit so einem,
genau.
Was soll das heißen? Warum müssen wir da erst nochmal drüber reden? Ich finde, dass das auch in Gegenwart ganz schön verankert, weil die Welt macht jetzt auch gerade keinen Sinn mehr.
Du bist doch so nicht, seit wann bist du denn? Das ist was.
Seit Trump.
Es gibt Leute, die sich das tätowieren würden. Bitte sei nicht einer von den Leuten, die solche everything's gonna be okay in the end.
Im Gegenteil. If not,
ja, ich weiß, aber die
nothing is going to be
ich habe okay das zu Hause. Meine Freundin Anke, die war ein bisschen traurig, dann hat mir zum Geburtstag genau diesen Satz, dieses everything's gonna be okay in the end und wenn nicht, dann ist es nicht das Ende, ausgedruckt geschickt.
So
und dann,
bin ich nicht.
Ich auch nicht, weshalb ich kurz von Anke ein bisschen enttäuscht war und dachte, Anke, du kennst mich doch. Und dann habe ich wenn du mit Gaffer relevante Worte abklebst, entsteht am Ende der Satz, alles ist okay am Ende, weil es ist das Ende. Oder irgendwie so. Ich zeig dir das mal, hängt bei mir zu Hause irgendwo. Anke war ein bisschen sauer, als sie das gesehen hat. Aber ich habe daraus, aus einem richtig positiven, habe ich einen geilen mit Gaffer ein negatives Zitat gemacht. Denn so sind wir zwei. Ich wollte eine Sache noch sagen, die ist ganz klein. Die ist mir erst ganz am Ende aufgefallen, dass ich das mag. Die Darstellung von amerikanischen Polizisten ist ja durchweg, egal ob in guten oder schlechten Sendungen, immer sehr, sehr ähnlich. Sehr selbstbewusst, sehr zu rough und so. Und was ich mag an dieser Serie, an Mindhunter, ist auch der Zeit und der Problematik geschuldet, ist, dass Polizisten, vor allem lokale Polizisten, ganz oft als unsicher, unwissend, wir wissen auch nicht so richtig, wie man damit jetzt umgeht, dargestellt wird. Vor allem in der vierten Folge, die du noch nicht gesehen hast, kommt so ein neuer lokaler Polizist, der alles falsch macht, weil er auch nicht so richtig weiß, ach, hätte ich den jetzt hier.
Wobei die vorher werden schon auch so dargestellt, als sie glauben, wie man es richtig macht, sind völlig ahnungslos, sind aber davon überzeugt, dass das totale Deppen sind, die da angereist kommen vom FBI.
Ja, am Anfang, aber dann kommen ja immer so Einzelne, die sagen, Entschuldigung, wir haben hier diesen Kopf mit dem Penis drin. Was könnte? Ich mag das kurz zu sehen. Das wird später so ein bisschen mehr, dass sie einfach zu zeigen, dass die verunsichert sind. Und wahrscheinlich auch von Leuten wie Kemper und Manson und so. Ja, weil das machen die ganz schön. Das sieht man so selten. Diese eine Serie wurde ihnen präsentiert von den 70ern. Er fehlt ja eigentlich noch ein Satz dazwischen. Denn die 70er fetzen, blablabla.
Weil in den 70ern es noch keine Serienmörder gab oder sie man jedenfalls nicht so genannt hat.
Die 70er. Auch die folgende Serie wird ihm präsentiert von den 70ern. 70er. Ich habe auch das Gefühl, dass die gar kein Geld zahlen werden. Deswegen machst du auch nicht mit deiner Leidenschaft.
Sollen die
denen
die Nummer sagen, wo die dann anrufen müssten?
Ich nehme an, dass die 70er zuhören. Die haben doch Internet.
Ja, aber man sagt ja doch, die 70er haben angerufen und wollen dies oder jenes.
Ja, das gilt ja heute für eBay. Man sagt ja auch nicht mehr, die 70er haben eine E-Mail geschickt oder eine direkte Nachricht auf. Das ist wie wenn man Videothek sagt. Damit meint man eigentlich. Ich verschicke E-Mails. Da haben sich doch immerhin Helena Fürst und ihr Freund kennengelernt. Also, die 70er, nächste 70-Sendung.
The Deuce.
The Deuce.
Ich hoffe, man spricht so aus.
Deuce. So, ohne, ich glaube nicht ganz mit J.
Deuce ist ein Teil, wird auch nicht so richtig.
Stopp, erste Frage, was ich das nicht wusste, weil ich auf Dienstreise war an dem Wochenende. Wo läuft das eigentlich? Entschuldigung.
Es läuft bei Sky und ich glaube, man kann es aber auch überall kaufen. Wenn man sowas Absurdes machen will,
gemacht.
Kaufen.
So habe ich das gemacht. Ich war nicht mehr sicher, wo ich es gesehen habe.
Du kannst es auch bei Sky gucken.
Ja, habe ich ja gekauft bei Sky. Ja. Oh Gott, weil ich, meine Fresse, wie wir uns immer an die Nesseln setzen, weil uns ist wichtig, dass wir Serien vorstellen, die überall in Deutschland legal erhältlich sind.
Und manche von uns finden das sogar richtig so.
Und manche von uns, vor allem Stefan, finden das richtig so. So, die Serie, die wir auf Sky gesehen oder gekauft haben, heißt The Deuce.
Auch bei Amazon oder sowas.
Bei Amazon habe ich die auch gekauft.
Die spielt nicht Ende der 70er, sondern Anfang der 70er in New York und erzählt die Geschichte, die Anfänge der Pornoindustrie. Fängt eigentlich an auf also die Straßenprostitution in New York. The Deuce ist ein Teil von 42nd Street in Manhattan, was wohl der berüchtigte Teil damals war mit irgendwelchen merkwürdigen Kinos und
das ist der St. Mauli.
Ich glaube ja, ist das St. Mauli.
Das St. Mauli von Manhattan, okay. Die Schanze, so war. Nee, St. Mauli ist das, wo man rein. Egal. Entschuldigung. Ich brauche das, manchmal brauche ich so Vergleiche. Also das St. Mauli Manhattans in den 70ern.
Genau, und wir werden am Anfang gleich reingeworfen in ein, ich hätte fast Panoptikum gesagt, das ist aber kein Wort, das man einfach so sagen kann, oder?
Ist das also ein schönes Wort? Was bedeutet das nochmal? So ein buntes Durcheinander?
Viele Menschen. Wir lernen sofort diverse Zuhälter kennen, diverse Prostituierte. Die zwei männlichen Hauptpersonen werden beide von James Franco gespielt.
Ich erinnere mich daran, dass ich dazu später etwas sagen will. Wobei, du machst erstmal die Zusammenfassung.
Zwillingsbrüder, die eine Bar aufmachen. Ich finde es schwer, in irgendeiner Weise eine Handlung zu erzählen, weil das meine ich mit Panoptikum, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort ist. Wir werden da reingeworfen und wir lernen diese Leute kennen.
Es sind verschiedene Handlungsstränge von verschiedenen Leuten. Es sind drei bis vier Handlungsstränge.
Die leben vor sich hin, erleben schlimme Dinge mit ihren Zuhältern, erleben tolle Dinge mit ihren Zuhältern. Candy ist eine Prostituierte, gespielt von Maggie Gyllenhaal, die als einzige keinen Zuhälter hat.
Freiberuflich quasi, Freelancer-Mutter. Ja.
Und irgendwann zufällig bei einer ganz tollen Geschichte feststellt, wie spannend es doch eigentlich wäre, so Pornos zu drehen.
Ja.
Und da rein möchte und da eigentlich Unternehmerin werden möchte. Ich habe drei Folgen gesehen. Ich nehme mal an, das entwickelt sich noch sehr weiter. Was aber alles in den USA damals noch verboten ist. Die schöne Geschichte, wie sie das kennenlernt, ist, weil eine befreundete Prostituierte zeigt ihr das. Es gibt also jemanden, der angefangen hat, wohl auch Pornos zu drehen und dann immer Ärger hatte mit der Polizei und dann ein neues Geschäftsmodell erfunden hat. Er tut so, als würde er Pornos drehen und nimmt von Leuten Geld, die dann zugucken, scheinbar bei einer Pornoproduktion, wo aber gar kein Film in der Kamera ist.
Ja.
Das fand ich ganz toll. Und der damit relativ viel Geld verdient und keinen Ärger kriegt, weil er produziert ja kein Porno.
Aber ich hatte das nicht verstanden. Das Konzept hatte ich nicht verstanden, weil ist es nicht auch illegal?
Nee, er sagt dann, es ist Kunst.
Vor Publikum zu vögeln? Ich dachte, das wäre ein Witz. Ich war nicht sicher, ob die Polizei auch sagen würde, ja, das ist Kunst.
Ich glaube nicht. Ich habe das jetzt nicht recherchiert. Ich glaube, dass das genauso ist. Und das ist jetzt, muss ich einmal noch sagen, The Deuce ist von David Simon, der Creator, der Erfinder von The Wire.
Habe ich nie gesehen, aber fanden immer alle Leute super cool.
Ich muss mal kurz ausholen. David Simon ist gelernter Journalist und hat eigentlich als Grundlage für seine Serien, die er so macht, es gibt eigentlich so einen journalistischen Hintergrund, dass der ganz viele Geschichten einfach wirklich erzählen will und Zusammenhänge. Und The Wire erzählt über 5 Staffeln das Leben in Baltimore. Und zwar wirklich in einer Umfassendheit, den Drogenhandel, die Korruption, die Hafenarbeit, was in den Schulen schiefläuft, was in den Medien schiefläuft. Und wenn man das so erzählt, klingt das wahnsinnig trocken, weil es so lehrreich ist. Es ist aber fantastisch erzählt, wenn man wirklich reingeworfen wird und so echte Leute kennenlernt. Und so ähnlich ist das in diesem Fall auch. David Simon und seinen Co-Creator, den Namen ich mir nicht aufgeschrieben habe, haben jemanden kennengelernt, der damals das erlebt hat in Manhattan und der ihnen das alles erzählt hat. Und diese Geschichten sind alle entweder wahr oder könnten wahr sein. Und das glaube ich David Simon auch.
Okay, dann glaube ich das auch.
Und von daher glaube ich diese Geschichte einfach mal. Und wir erleben das einfach, wie diese Leute da leben und kämpfen und ums Überleben kämpfen und wie sich parallel das entwickelt, dass aus dieser Prostitutionsszene sich auch so eine Sexindustrie, Pornoszene entwickelt.
Kann man vielleicht noch sagen, diese Handlungsstränge, die auch immer mehr werden mit der Zeit. Also wir haben einmal James Franco und seinen Zwillingsbruder James Franco, die eine Bar machen. Wir haben einmal Candy, die Freelancer-Nutte. Mhm. Wir haben vielleicht als dritten Handlungsstrang alle anderen Nutten und ihre Zuhälter und die sich wieder in kleine Handlungsstränge aufbauen. Also da wird nichts nur grob beleuchtet. Und später kommen noch Sachen dazu. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, der schwule Bartender kriegt nochmal sein. Also es ist ein bisschen wie und da kommen wir gleich zu meiner Meinung, weil das finde ich ungewöhnlich und toll, ein bisschen eher wie eine Soap und nicht eine Serie. Denn alle kennen sich. Mhm. Sie sind alle, aber keiner ist ernsthaft doll mit dem anderen befreundet, aber die Wege kreuzen sich in Daniels Bar quasi, im übertragenen Sinne. Immer, also man kennt sich, aber man
in Daniels Bar, was war das jetzt für eine Anspielung?
Bei GZSZ war es immer Daniels Bar, okay, wo alle rumhängen.
Ich habe jetzt kurz nachgeguckt, ob James Franco
Daniel... Nein, der heißt nicht Daniel, der heißt irgendwas anderes. Also die sind alle miteinander verbunden, aber leben ihr Leben nicht notgedrungen aktiv miteinander. Und das sind genau 3 bis 4 Handlungsstränge, die erzählt werden. Und das,
wenn nicht sogar insgesamt 10 oder so.
Am Anfang sind es 3 bis 4 und die splitten sich tatsächlich auf, weil der Handlungsstrang, alle Nutten und ihre Zuhälter kriegen jede ihre einzelnen Geschichten noch, die schön sind und so.
Die Zuhälter haben ihre eigenen Geschichten.
Ja, es ist wirklich toll. Ich muss mal vorher erzählen. Ich habe meinem Freund Frank gesagt, Frank, ich will das gucken.
Kannst du mit mir nach Amerika fahren?
Kannst du mir das bei Sky kaufen? So. Und er so, ja, klar, ich habe das auch schon angefangen, ich weiß nicht, wie ich es finden soll, es sind ganz schön viele Geschichten und warnte mich so vor und genau das ist es, es sind sehr viele Geschichten, aber ich mag es wahnsinnig gern, will aber mit was anderem anfangen, mich flasht total die Kulisse, da wird gerade also sehr viel auf der Straße gedreht, das ist schwierig, wenn es nicht heute spielt, kann ich mir vorstellen, wenn man das macht und es sind nicht nur so, wir drehen vor Macy's mit einem Rahmen von 5 Metern, dass man nicht sehen muss, dass da auch Starbucks ist, sondern da sind weite Bilder. Du siehst in der totalen ganze Straßenzüge und das sieht alles original, unbearbeitet nach den 70ern aus. Ich würde fast sagen, dass das nicht in Babelsberg gedreht ist.
Nee, es ist so im Computer gedreht alles.
Ja, aber es sieht ganz anders aus, wie als Babylon Berlin auf dem Alexanderplatz gedreht hat. Natürlich haben die auch anderes Geld, aber mich flasht das, weil das so echt aussieht.
Ja.
Und ich bin ja dann so pingelig. Ich fange an zu suchen. Ich gucke dann, sieht man irgendwo
aber
etwas.
Aber weil es alles im Computer ist, du da nichts?
Ja, aber es sieht null aus nach Computer.
Ja, ja, ja.
Es sieht aus als wie eine fucking Doku aus den 70ern.
Ja,
es
beeindruckt
mich dermaßen und auch das ist nicht übererzählt.
Ich wollte es gerade sagen, es wird trotzdem nicht vorgezeigt. Nein. Du hast nach einer Weile gucken, hast du das Gefühl, nee klar, die gehen da jetzt durch die 70er.
Das meine ich mit der Doku. Auch die Kleidung, nichts ist so, Achtung, sehr, sehr große Schlaghose, sondern alle sehen nicht so geil aus, weil es jetzt nicht so hübsch war. Die Farben stimmen, die Klamotte stimmt, jeder verfickt, Entschuldigung, aber mich flasht es so sehr. Statist, der noch nicht mal reden darf, sieht aus, als käme der von da. Das ist erstmal sehr beeindruckend.
Ja.
Und die Erzählweise zeigte mir mal wieder auf, wie versaut ich bin von anderen Serien. Es ist wieder recht langsam. Man braucht auch wieder ein bisschen Atem. Und es passiert nur auf so einer Drama-Ebene im Sinne von Schießen, Sterben, Fremdgehen gar nicht viel. Ich werde aber dauernd durch mein hässliches Gehirn und durch andere Sachen, die ich sehe, so angetriggert. Es gibt dauernd Momente, in denen ich denke, oh, jetzt passiert aber das. Und dann passiert es nicht. Es gibt einen Moment, ich glaube dritte Staffel erst, um das so als Beispiel zu nennen.
Dritte Folge,
wo eine von den Prostituierten, der Zuhälter wartet auf sie, sie kommt viel, viel, viel zu spät. Die Zuhälter sind naturgemäß keine freundlichen Typen und das wurde am Frühjahr schon gezeigt, die sind auch brutal und du hast die ganze Zeit die Erwartungshaltung, alter Falter, wenn die jetzt nach Hause kommt, das gibt aber Ärger. Die kommt, sagt schon von alleine, ich weiß, ich bin zu spät, es tut mir leid und der Zuhälter drückt mit dem Gesicht und allem so viel Ärger aus, dass man die ganze Zeit Angst hat, dass die gerade gleich richtig schlimm vermöbelt wird. Und das passiert dauernd nicht. Und dann lässt er seine Sonnenbrille fallen. Ganz am Ende, man denkt so, okay, vielleicht ist der doch nicht böse. Und dann lässt er seine Sonnenbrille fallen und sagt zu ihr, heb mal auf. Und dann denkt man, fuck, jetzt, der tritt ihr jetzt gegen den Kopf. Und sie hebt die auf und die Szene ist vorbei. Die kriegt einfach nicht aufs Maul. Und das ist toll, weil es dauernd damit spielt, dass man erwartet, dass irgendjemand stirbt oder blutet. Und das passiert nicht. Das bedeutet aber nicht, dass es langweilig ist.
Ich finde das dadurch so real, weil dieses Verhältnis von den Zuhältern zu den Prostituierten wird in einer so kurzen Zeit als so komplex geschildert, weil wir erleben die in allen möglichen Situationen, wie die nett zueinander sind, wie der Zuhälter sie beschützt, wie er sie ganz übel zusammenschlägt, wie eine Prostituierte froh ist, dass sie ihn hat, wie sie Angst hat vor ihm. Und das passiert alles und es hat dann, genau wie du es beschreibst, auch diesen Effekt, dass selbst wenn die Gewalt nicht passiert, du das aber ja genauso erlebst als ein Verhältnis, in dem das aber jederzeit passieren kann.
Stimmt. Wie schlau du manchmal bist. Ich denke soweit nicht. Die Szene, die ich gerade beschrieben habe, soweit habe ich nicht gedacht. Du hast recht, damit bringen die einen in die Position der Prostituierten, nämlich permanent Angst zu haben, dass das passiert.
Und es ist so komplex auf eine Art, die aber gar nicht unbedingt komplex erzählt ist. Also wir gucken denen einfach zu, aber ich finde, es ist so großartig. Auch wir haben diese ganzen Charaktere, die alle unterschiedlich sind. Natürlich merkt man schon, dass sie verschiedene Geschichten, verschiedene Aspekte dieses Themas erzählen wollen mit der einen, die dann irgendwie selbstständig ist und was die erlebt und sowas. Und trotzdem sind die Charaktere alle nicht, dass du so denkst, so, das ist jetzt der böse Zuhälter, das ist der gute Zuhälter, hier haben wir die naive Note, hier haben wir die super abgeklärt, sondern die sind alle sofort komplex. Wir lernen die kennen und nach kürzester Zeit sind die in so unterschiedlichen Situationen mit den Leuten. Und das, ich finde, das ist genau auf eine Weise lehrreich, die mir einfach Dinge zeigt, ohne dass Leute drüber reden. Es gibt einmal.
Unterschied jetzt auch für dich zu Mindhunter.
Gibt einmal die Szene, es gibt diesen, der Houston-Tunnel ist das, glaube ich, einmal von der anderen Seite erzählt. Es gibt eine junge Frau, die ganz am Anfang aus Minnesota ankommt in Manhattan und sofort
war der andere Handlungsstrang, der mir noch fehlte.
Genau. Und sofort der Busbahnhof von dem Zuhälter aufgegabelt wird und sie wollte das aber auch. Sie ist offensichtlich nach New York gegangen, um genau das zu machen. Und die sehen wir dann zwei Folgen später, wie die entdeckt, dass sie am Houston Tunnel das gibt da wohl irgendwie sowas, wo du für keine Ahnung, 10 Dollar in dem Tunnel auf dem Weg von der einen Seite zur anderen den Autofahrern einbläst. Und sie stellt fest, dass das eine super Art ist, ganz schnell Geld zu verdienen. Dann kommt sie an und dann sagt ihr dann ihr Zuhälter, sie hinterher zur Seite und sagt, ja toll, du hast ganz viel Geld verdient. Aber du musst ein bisschen aufpassen, das ist hier zu kurzfristig schnelles Geld. Aber wenn
Du brauchst
Stammkundschaft und dann kommen die halt auch immer wieder. Und es war so auf so eine Art, wo wir das erlebt haben, dass du tatsächlich irgendwas erzählt kriegst darüber, was so die ökonomischen Prinzipien und Unterschiede sind. Und auf eine Art, wo einfach nicht Leute sich große Vorträge halten, sondern wo wir dabei zugucken. Ja. Das finde ich so fantastisch.
Es ist wirklich toll.
Was die Figuren angeht, also ja, man braucht ein bisschen Geduld, aber was die Figuren angeht, hat man natürlich von der ersten Sekunde an genau diese farbigen Charaktere, auch im wörtlichen Sinne. Also die schwarzen
Zuhälter. Ich überlege, worauf du jetzt hinaus willst.
Dass sie natürlich alle schillern. Man guckt denen allen gerne zu. Also jede einzelne Nutte ist toll, jeder Zuhälter ist faszinierend. Wollen wir jetzt über den Zwillingsbruder reden?
Warte, lass uns den nicht zum Ende aufheben. Ich wollte noch erstens, das, was du sagst, stimmt. Und sie machen, das ist ganz viel wert, dass auch die vermeintlich bösen Personen, dass man die auch mag. Das finde ich gut, weil die Zuhälter sind natürlich per Definition schon scheiße. und da auch recht scheiße, aber jeder Einzelne hat zwischendurch seine niedlichen oder tatsächlich fürsorglichen oder träumerischen Momente.
Es gibt diesen Monolog von dem einen, wo du erzählt, dass du als Zuhälter leider der traurigste
Mensch. Der einsamste Mensch der
ja,
Welt bist. Ja, ja, ja.
Weil deine eigentlich sind deine Nutten deine Familie, aber am Ende wollen die eigentlich auch alle nur, dass du scheiterst. Ja. Und es ist so, ich glaube, es ist sogar ernst gemeint und echt. Und ja. so 10-20% ist man auch auf seiner Seite und ja. denkt so, scheiße, hast du es echt nicht
bevor
so
der
leicht.
Anderen Frau dann die Achselhöhle aufschlitzt. Genau. Ja. Ich würde gerne erst über etwas sprechen, was wir beide, glaube ich, daran auch mögen und verstörend finden, nämlich den Realismus als solchen. Es ist eine Serie über Sex. Mhm. Und was ich toll finde und richtig finde, aber dennoch auch überraschend finde, ist, dass der auch so gezeigt wird.
Darf ich es sagen?
Ja.
Wie viele Penen zu sehen
ist
sind.
Ist das nicht schön für uns beide?
Naja. Ich fand keine schönen Penen.
Ich war manchmal nicht sicher. Ich habe sogar manchmal auf Stopp gedrückt, um genauer hinzugucken. Weil ich manchmal nicht sicher war, ob es nur eine gute Penisprothese war.
Schon, oder?
Na, das weiß ich. Die haben geglänzt. Also es gibt bestimmt 2-3 erigierte Penen zu sehen. Das mag ich gern. Brüste sowieso, aber Brüste sind ja keine Seltenheit. Darüber reden wir jetzt gleich doch nochmal kurz.
Okay.
Aber die Penen, und ich mag eine kleine Sache, ist mir aufgefallen, dir vielleicht nicht, aber ich bin so wirklich so ein Fan von Realismus, weil mich kriegt das dann mehr. Bei diversen Sexszenen zeigen die Leute, wenn der Mann den Penis rauszieht, wird in dieser Serie gezeigt, dass der Mann sich beim Rausziehen an den Penis greift, um offensichtlich das Kondom festzuhalten. Das sieht man nie in Sexszenen, nirgendwo, in Filmen oder so. Und dann dachte ich erst, ja klar, in der Zeit und vor allem in diesem Beruf trägst du einen verdammten Gummi. Und wenn du deinen Penis aus einer Frau rausziehst, musst du den festhalten, damit er nicht drin bleibt. Mich hat einfach nur ich weiß, dass ich das gesehen habe und dachte, was für ein geiles, kleines, komplett nicht benanntes Detail, die Hand an den Penis beim Rausziehen.
Wobei wir jetzt vielleicht für Leute, die es noch nicht gesehen haben, erzählen müssen, es ist jetzt gar nicht besonders drastisch oder
nee.
Es ist also nicht,
nein.
dass irgendwas ganz groß in Szene gesetzt
nein,
wird, sondern es ist das, was sonst weggelassen wird, dass du nämlich wirklich bei diesen... Also das Thema ist Sex. Es geht um alle Arten von Sex und auf der Straße und hier bläst jemand ein und es ist einfach nur, dass das nicht weggelassen wird.
Nee. Und du siehst auch den Blowjob nicht besser als in anderen Serien, aber du siehst den Moment, wo der Kopf weggeht, dass dann da noch ein kleines Pimmelchen zu sehen ist. Das ist tatsächlich der Moment, das was man wahrscheinlich bei einem echten, nee, wobei da machen sie ja nicht echt, aber genau,
glaube,
die gönnen sich diesen Realismus. Darf man nicht. Und die Frage ist, willst du bei Bad Moms oder irgendeine romantische Komödie,
nein.
will man das dann, will der Durchschnittsarmee
oder deine sechsjährigen
den Penis
Kinder.
Sehen? Ja, genau, das ist der Punkt.
Also wenn du mit deinen Kindern da reingehst, möchtest du es auch
Also
nicht.
Es gibt kein Spotlight auf die Penen, aber das kleine Stückchen, in dem man den nun mal gerade sieht, bleibt einfach drin, weil es auch so ist. Dann die Hässlichkeit von Menschen. Wir müssen es jetzt doch benennen, weil wir haben noch gar nicht über die Schauspieler gesprochen. Hauptfiguren sind...
Das ist, vielleicht können wir das erzählen aus unserer Situation gestern im Restaurant, wo ich gesagt habe,
können wir über die
Brüste von Maggie Gyllenhaal.
Also die spielt ja die eine Prostituierte und die spielt auch, das ist für die Rolle wichtig, muss die so eine gewisse Runtergekommenes, so sagt man es ja, haben. Die ist ja im wahren Leben 42, habe ich gestern gegoogelt, sieht einen Ticken älter aus da in der Folge.
Je nachdem, welche Perücke sie trägt.
Aber sie soll, glaube ich, auch jemand, der einfach schon ganz schön durch ist davon und auch erschöpft ist von ihr. Die ist nicht mehr jung und perky.
Die hat noch so eine Geschichte mit Familie, mit Kind,
genau.
was bei ihrer Mutter ist und sowas.
Aber
das
diese
alles,
Erschöpftheit ja. wird erzählt und was so ein bisschen toll ist, wofür Maggie Gyllenhaal aber gar nichts kann, ist, dass ihr oft recht gut sichtbarer Körper diese Abgelebtheit auch erzählt. Das ist in dem Fall jetzt ja keine Schauspielerei. Also komm, wir sagen, wie wir es gestern, vielleicht werden wir charmanter, wenn wir es wirklich erklären. Stefan fragte gestern, denkst du, wir dürfen über die Brüste von Maggie Gyllenhaal reden? Ich habe gesagt, auf keinen Fall. Das ist Bodyshaming, denn es sind schon ein bisschen ältere, ein bisschen traurigere Brüste.
Die sind nicht...
No offense.
Naja, aber wie du auch gesagt hast, also zum einen sind die, soweit ich das beurteilen kann, nicht schön. Aber wie du ja auch gesagt hast, die werden auch so in Szene gesetzt, dass wir die auch wahrnehmen als nicht schön.
Na, da war ich nicht sicher. Ich weiß nicht, ob das mit Absicht war. Sie hat also dauernd so Tube-Tops an, die eh schon gern unten, wobei wir Frauen in den 40ern, besser wird's ehrlich gesagt auch nicht. Das kann ich aus eigener Brust erzählen. Nochmal extra nach unten. Es hat nie ein BH findet statt, aber es sind halt auch die 70er.
Aber es ist halt auch, ich glaube, auch insofern dürfen wir darüber reden, das ist natürlich die ganze Zeit Thema. Sie stellt sich dann vor bei diesem Mann, der so Fake-Pornos produziert, was ich vorhin erzählt habe, diese Geschichte, so ohne Film in der Kamera, und will den eigentlich überreden, dass er mit ihr so ein Geschäft da aufmacht und diese Pornoindustrie solche Filme produziert. Und er sagt ihr so, nee, also wenn, dann macht das aber sie. Und dann sagt er so zu ihr, naja, und du siehst ja auch irgendwie... Okay, okay genug
noch aus, ganz gut aus,
ja, dass du noch das vor der Kamera machen könntest, wo sie,
stimmt, gar,
auf, wo sie auch wirklich auf eine ganz bewegende Art so zusammenbricht innerlich.
Ja.
Also das ist natürlich alles auch Thema.
Du meinst, sie wurde nach ihren Brüsten gecastet? Nein, ich weiß, was du meinst. Ich finde das nur auch toll und tapfer, weil das ist auch nicht furchtbar. Die hat keine ganz furchtbaren Brüste, aber man sieht halt auch andere Brüste in der, und da schneidet, ach egal. Das ja. passt toll, weil es auch so realistisch ist. Ich mag das gerne.
Sie ist nicht nur von ihren Brüsten, sie ist ganz toll. Ich finde, ja. Das ist sofort, ich weiß nicht, ob das so bleibt. Also nach 3 Folgen ist das der Charakter, mit dem man so am meisten eigentlich mitlebt, sich mit identifiziert. Und sie macht das so großartig. Auch dieser Wechsel, auch da ist wieder alles drin. Ihre Macht, die sie manchmal hat, sie ist dann irgendwann, hat sie so einen 18-Jährigen, der wohl sein Entjungferungs, wie nennt man denn sowas, wo seine Kumpels alle zusammengelegt haben zum 18. Geburtstag, dass er sich entjungfert
wird von genau. ihr.
Und da spielt sie so ihre, da ist sie gleichzeitig mächtig und kalt und mütterlich und sie ist ganz großartig.
Und sie hat auch tatsächlich die Fresse dafür, weil die ja, obwohl sie doch verhältnismäßig jung noch ist, trotzdem wirklich ein bisschen runtergerockt aussieht, Maggie Gyllenhaal, weil sie hat so sehr diese hängenden Augen oder so trauriger. Das klingt, ich will das nicht so negativ beschreiben, aber sie hat halt schon ordentlich ausgeprägte Nasolabialfalten und ein bisschen runterhängende Augen, was so alles ihr so eine Grunderschöpfung gibt, die ihr wahnsinnig gut steht, also dieser Rolle auch wahnsinnig gut steht. Das ist schon toll. Die passt da auch rein wie Arsch auf Eimer. Ist wirklich
und
so.
Der Satz, den sie sagte, das ist jetzt wieder der Satz zum Tätowieren: Nobody is making money off my pussy but me. Sagt sie auf die Frage, warum sie keinen Zuhälter hat. Der gefällt dir jetzt auch nicht so gut?
Nee, das ist mir alles ein bisschen zu plakativ.
Aber
so bist du auch.
Oh boy, die Serie.
Komm, wir kommen.
Jetzt James Franco.
Ja, wir müssen uns kurz, ich sag nur, damit du jetzt
ich
nicht denkst,
nicht,
weil ich immer auf die Uhr gucke.
Ja.
Ich glaube, wir einigen uns einfach darauf, weil wir heute auch noch jeder eine Hausaufgabe haben. Es wird heute ein bisschen länger als sonst, aber schließlich wird diese Folge, das kleine Fernsehballett, auch von einem ganzen Jahrzehnt präsentiert. Da wird es wohl auch ein bisschen länger als eine Stunde, nur dass ihr wisst.
Sollen wir Konstantin fragen, ob die vielleicht schon angerufen haben?
Der schöne Konstantin?
Ja.
Ja, Konstantin, haben die 70er schon angerufen?
Nee. Ach so. Können Sie jetzt natürlich, aber die haben das ja noch nicht gehört. Wir bräuchten so eine.
Ja, die werden nachträglich anrufen. Ich wollte nur kurz uns beiden jetzt ein bisschen Entspannung geben, nicht, dass du denkst, die Alte guckt immer auf die Uhr. James Franco. Also ja.
Ich weiß wirklich nicht, was jetzt kommt.
Also er spielt ja die männliche Hauptfigur Ren, nämlich sich und seinen Zwillingsbruder, der eines liebt, der andere ist gut, der eines liebt, der andere ist quasi nervig und böse. Die Hauptfigur ist der freundliche James Franco.
Der aber auch seine Abgründe. Der ist jetzt nicht nur lieb,
nicht
der verteilt
viel.
Davon
der
so ist, auch seinen Koks oder was das, was die
ja,
da schon
Ja, aber für die Zeit da ist er ein sehr freundlicher, auch
das
sehr
war ihm,
caring.
Es ist ihm dann auch sehr egal, wenn irgendwie direkt vor ihm so ein Zuhälter gerade eine Prostituierte aufschlitzt oder wenn er merkt.
Nee, das war ihm nicht egal. Er wusste noch nicht, was er machen soll. Er war überfordert.
Oder wenn er merkt, wie es eigentlich kam, dass plötzlich diese Bar so zu Verkauf stand, diese Schwulenbar, die er dann so übernimmt. Da.
Aber er hat doch die Schwulen auch übernommen. Wir spoilern gerade zu viel.
Nein, ja.
Erstens ist James Franco mir grundsätzlich egal. Ich hatte oder habe eigentlich gar nicht so eine Meinung zu dem. Ich weiß, der ist da. Ich glaube, der ist okay. Finde den aber dennoch sehr charmant. Ich finde, der spielt gut. Ich finde, ich mag seine Rolle.
Der ist sehr 70er.
Ja, und der ist auch niedlich. Der ist auf eben so eine nicht ganz okay, also nicht niedlich im Sinne von sexy, sondern ich mag, dass der versucht, ein guter Mensch zu sein und das nicht, vielleicht nicht immer hinkriegt, wie du schon sagst. Aber mein großes Aber ist wirklich, und James Franco ist übrigens auch Regisseur von der Geschichte regelmäßig, der ab und zu directed. Warum muss, das habe ich noch nie verstanden, aber warum spielt er sich selber als Zwillingsbruder? I don't get it. In so früheren, was war das immer, Doris Day oder Bette Midler spielen, in so Komödien macht das Sinn. Hahaha, die gleiche Person spielt Zwillingsschwester. Aber es ist in dieser Serie überhaupt nicht vonnöten. Also ein Bruder ist geil, aber warum muss es ein Zwillingsbruder sein, damit James Franco doppelt spielt? Ich fragte mich, ob das eine Eitelkeit ist.
Ja, das kann schon sein. Also vonnöten ist es natürlich nicht. Es hat so, wie sie es geschrieben haben, ist es für den Plot vonnöten, weil es ja ein paar Mal eine Verwechslung gibt.
Am Anfang
hätte man
zweimal.
Nicht gebraucht. Ja.
Also, danach nervt's, weil ich kriege die auch nicht untereinander. Manchmal machen
Der eine ist doch, wie das in diesem
ja,
Film ist.
Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt am Anfang, aber auch nur am Anfang, kriegt der eine schön in den ersten 5 Minuten eine Kopfwunde, damit du danach, wie bei Tote Mädchen lügen, nicht anhand der Wunde sehen kannst, wo wir uns hier gerade befinden.
Nein, da in dem Fall, wer ist.
Ja, aber aber diese Wunde verheilt relativ schnell. Wenn es ein Upper Arm wäre, ganz andere Geschichte. Sprich, nach einer Folge weiß ich wieder nicht, wer ist. Ja. Wenn die wenigstens andere Haarschnitte hätten.
Ich finde, du hast nicht unrecht, mich hat's nicht gestört. Mich stört was anderes, was aber, glaube ich, stören soll. Dieser Zwillingsbruder ist so
Das ist drüber böse, ne? Ja.
Naja, aber also ich glaube, der soll nerven. Ich fürchte, es gibt genau diese Typen, die so, ich hätte jetzt was gesagt, verantwortungslos, ein viel zu kleines Wort, die alles immer kaputt machen, der nie eine Grenze kennt, der in jeder Situation.
Das war der Schlüsselmoment, ne? Dieses alles kaputt, ohne jetzt nur zwischen uns beiden Knickerknacker. Das ja, war so ein Moment, wo man dachte, das muss jetzt nun überhaupt nicht sein.
Aber ich glaube, dass das genauso gemeint ist. Und ich glaube, dass das auch Teil von diesem Realismus ist, dass du halt diese Leute hast, die in jeder Situation, wo du denkst, oh, hoppla, wenn wir jetzt alles richtig machen, könnten wir hier, what, hör auf!
So ein Nils Ruf, meinst du? Ist das ein guter Vergleich?
Ja. Sag mal ja.
Ich glaube schon. Doch. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, der ist übererzählt. Ich glaube, sie sind einen Ticken zu weit gegangen. Ich verstehe, dass es jemand braucht, der immer nervt. Ich finde das unrealistisch viel.
Ich fürchte
der
halt
wäre schon lange tot.
Ich fürchte halt auch, und das ist jetzt nicht gespoilert, weil ich einfach nur 3 Folgen gesehen habe, aber ich habe halt The Wire gesehen und ich glaube, der Realismus ist halt auch so, und das fängt bei dieser Figur an, ich glaube, das wird alles kein gutes Ende nehmen. Also es ist The Wire. What? Ist The Wire ist unglaublich toll und am Ende unglaublich frustrierend, weil immer alles, es kommt dann immer die Korruption, die reingrätscht, irgendwelche Arschlöcher, die reingrätschen, Leute, die sich dann doch nicht. mit den Drogen den Kopf weg. Und ich fürchte, ja, das wird alles kein gutes Ende nehmen.
Ich glaube auch, und das wäre schade drum, also weil Korruption, das fängt nämlich jetzt schon langsam an, ich glaube auch schon in der dritten Folge, vierte dann noch mehr. Ich muss sagen, ich hoffe nicht, weil das ist das, weshalb ich, weil eigentlich ist es schon wieder nicht mein Genre, es ist zwar nicht PPK.
Echt nicht?
Pistolen.
Warum ist das nicht dein Genre?
Weil das eigentlich auf Spannung aufgebaut ist. Was aber, und das finde ich eben toll, überhaupt nicht delivered wird. Ich habe nur Angst, das kommt irgendwann. Ich mag, es ist keinerlei Cliffhangere. Man hat nie den Moment, was jetzt wohl passiert, sondern die erzählen direkt danach, das hier passiert jetzt. Und das ist gar nicht so schlimm, wie man denkt. Stichwort die Sonnenbrille. Ja, aber
viel schlimmer.
Ja, na, viel schlimmer war bis jetzt noch nicht. Deswegen mag
die Szene mit der aufgeschlitzten
Achselhöhle? Hm. Naja, Achselhöhle, aber eben nur eine Achselhöhle. Danach sind alle wieder cool. das ist das, was ich am meisten daran mag, dass es dennoch so was verrückt Soapiges hat. Man hat einfach den Einblick in das Leben von verschiedenen Personen, wie die leben, wie die sich überkreuzen, dass es manchmal schrecklich ist und manchmal langweilig oder toll oder sehr alltäglich ist. Es ist auch da nicht auf Krawall, auf laut, auf Pointe, auf schnell, auf Spannung ausgelegt, sondern fast auch wieder wie eine Doku. Das liebe ich sehr, deswegen hoffe ich, dass das nicht viel, viel spannender wird. Weil das
spannender habe ich ja nicht gesagt, nur negativer, also erfolgloser, dass diese Leute alle in ihrem Versuch...
Also immer scheitern.
Ja, in ihrem Versuch, gar nicht Spannung, sondern in ihrem Versuch, da rauszukommen, irgendwie sich so eine kleine, glückliche Nische zu machen. Nach meiner Erfahrung werden die fast alle daran scheitern.
Oh nein, das wäre auch doof, weil ein bisschen Glück braucht man beim Gucken.
Aber ein Satz mit der Soap, das ist so gefährlich, das mit einer Soap zu vergleichen, weil es so ein bisschen in die Irre führt und andererseits trifft es das genau,
ja,
weil es ist
nur die
Erzählweise. All das Tolle an einer Soap, wirklich die Möglichkeit zu sagen, wir schildern diese, wir gucken mal kurz, was da passiert.
Genau.
Oh, und das hat was zu bedeuten, eine Szene, die wir sehen, aber die führt nicht unbedingt jetzt konkret zu der nächsten Szene.
Genau.
Ganz, ganz, ganz toll.
Und ja, Soap ist wie im besten die allerbeste Sinne. Soap, die man je gesehen hat, ja, bis jetzt.
Gut. Und also alle angucken, The Deuce und hinterher The Wire angucken, die es noch nicht gesehen haben. Vermutlich die beste Serie aller Zeiten. Es ist ein bisschen schwierig, ja. Es ist ein bisschen schwierig, auch am Anfang reinzukommen, weil es ein bisschen spröde ist. Und dann ist es so fantastisch.
Okay, ich mach's trotzdem nicht. Aber ich muss ja nicht, ne? Die anderen sollen ja vor allem, nicht ich.
Nee, ich frag dich auch
ab. Ich gucke jetzt erstmal The Deuce weiter, weil ich habe nicht oft das Gefühl, nach unseren Sendungen, wenn wir erstmal die üblichen 3 Folgen geguckt haben, gucke ich häufig dann doch nicht weiter. Das möchte ich gerne weiter gucken.
Ja.
Aber Mein Tante möchte ich auch weiter gucken, weil das hat mir auch gefallen. So, diese 2 Sendungen im heutigen Fernsehballett wurde Ihnen präsentiert von den 70ern, denn darum.
Denn von denen würden wir gerne mal telefonieren.
Ich will von denen nur Kohle. Ich mache das ja alles nur für die Kohle.
So.
Die bis jetzt nicht einmal. Das war die Grundidee von unserer Sponsor-Idee, dass Leute uns Geld zahlen dafür. So hatten wir uns das doch bei amerikanischen Podcasts abgeguckt.
Du, ja.
Ich? Ach, war gar nicht. Sarah. Jetzt kommen wir in die knallharte Realität mit den Hausaufgaben. Möchtest du anfangen?
Soll ich anfangen?
Ja, ich habe dir letzte Woche eine Folge vom Neo-Magazin Royal, heißt das so?
Ja.
Aufgegeben aus verschiedenen Gründen. Erstens, dieser Jan Böhmermann wurde ja oder wird noch, weiß ich nicht, eine Zeit lang gehandelt als der absolute heiße Scheiß und ist, glaube ich, soweit auch der Einzige, der mit Krawall Late Night macht. Deswegen und weil ich nie das gucke, weil es nicht so richtig meins ist. Ich war einmal zu Gast, habe festgestellt, irgendwie finde ich es gar nicht so lustig,
du
wie alle behaupten.
Du hast dir das Übel genommen, dass sie dich mit Bonbons beworfen haben.
Das hat er erst am Ende. Ich habe vorher schon gedacht, ich weiß nicht. Das hat bestimmt seine... Und weil da jetzt, das war mein aktueller Anlass, dieses Bento-Verriss-Video gerade in den sozialen Medien, das wirklich unfassbar schlechte, unfassbar unlustige Verriss-Video lief. Und das habe ich gesehen und dachte, wieso macht der diese Sendung noch? Da ist ja nichts innovativ und toll dran. Und deswegen, weil ich nicht gucken wollte, meinte ich, dich interessiert sowas doch, bitte guck dir das an und erzähl mir, wie das ist und ob der noch der neueste heiße Scheiß ist oder ob der vielleicht ein bisschen durch ist.
Ich habe es mir angeguckt. Ich habe seit einiger Zeit versuche ich rauszufinden. Also ich fand Jan Böhmermann am Anfang sehr, sehr, sehr toll. Hab das auch so geschrieben, dass man das nachlesen kann. Und finde ihn jetzt nicht mehr toll und frage mich, ob das an mir liegt oder an ihm. Weil es gibt natürlich auch diesen traurigen Effekt, dass man gerade, wenn man am Anfang so, oh, ist das toll, dass man dann selber einfach nur irgendwie gelangweilt ist und es ist gar nicht, dass er schlechter geworden ist, sondern dass ich einfach next bin damit durch. Ich sag's mal so, ich glaube nach dem Angucken dieser Sendung, er ist nicht besser geworden.
Ich möchte, dass diese gemeine Lache von mir später vom schönen Konstantin entfernt wird. Ich habe das Gefühl, dass das, ich möchte professioneller darüber gucken. Das ist schwer für mich, weil das ja ein Kollege ist auf einmal.
Wir machen das nochmal. Ich glaube, es ist nicht besser geworden.
Mhm. So, warum?
Das ist deine professionelle Reaktion.
Fandst du nicht? Ich fand, klang es nicht sehr professionell.
Das war so eine fremde Frau, die hier gerade reingekommen ist.
Du musst unterscheiden zwischen der privaten Sarah, die unfassbar wenig Leuten etwas gönnt und bitchy ist, und die ich gern nach draußen sein möchte, nämlich die Verständnis hat für alle.
Aber dann sagt doch sowas, Kollegen basht. Dann sagt doch sowas wie, findest du das nicht ein bisschen hart als Urteil?
Ah, auch gut. Mach einmal noch und dann mach's aber weg.
Also ich glaube, man kann schon sagen, besser geworden ist er nicht.
Das klingt mir aber ein bisschen hart und auch vorschnell.
Nein, ich kann das begründen.
Okay. Sorry, aber ich krieg's nicht hin. Ich so, okay, cool.
Wie diese, wir reden jetzt einfach über die eine Sendung.
Ja, du redest.
Es fängt an mit dem Stand-up. Ich mochte Stand-ups noch nie. Ich mochte Stand-ups bei Harald Schmidt schon nicht. Ich weiß nicht, warum es das gibt. Es ist so eine Büttenrede, die da irgendwie gehalten wird. Es sind sehr, sehr viele schlechte Witze. Er hat dann irgendwie.
Sorry, es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass ich so genussvoll.
Also wenn er dann erzählt, dass ich wie heißt das Land von Spanien, was ich gerade von Spanien abspalten will?
Katalonien. Katalysator.
Warum heißt es Katalanen, aber Katalonien? Kannst du mir das erklären?
Ja, aber das ist wie, jetzt wollte ich gerade sagen China und Chinesen, aber so ist das nicht. Aber es ist wie, weiß ich nicht, Portugesen. Ach, was weiß ich denn?
Die,
ist doch wurscht.
Die streiten sich und dann kommen halt in diesem Stand-up so Sätze wie, als Deutscher kann man dann sagen, hoffentlich Sangria geht's gut. Oder keine Sorge, Loret Del Mar bleibt deutsch. Er hat inzwischen als Sidekick, das was früher Manuel Andrack, der selig vergessene Manuel Andrack war, hat er Ralf Kabelka, den man auch aus Harald Schmidt-Zeiten schon kennt. Und der steht ihm gegenüber. Und das Interessante ist in diesem Stand-up, dass die sich gar nicht wirklich die Bälle zuspielen oder sowas, sondern dass Kabelka die ganze Zeit so Dinge parallel sagt. Und dadurch, also teilweise auch über das drüber redet oder drunter, muss ich eigentlich sagen, was Böhmermann sagt. Und was den Effekt hat, dass diese Pausen, wo Leute lachen oder klatschen könnten, nicht so auffallen, weil in der Zeit Ralf Kabelka irgendwas vor sich hin nuschelt und so Leerstellen füllt.
Also die werfen sich nicht den Ball zu, sondern jeder dribbelt seinen eigenen Ball.
Ja, wobei man den Kabelka-Ball gar nicht wirklich hört. Der dribbelt so halt, wie gesagt, um diese Leerstellen an den Lacher vorgesehen
waren. Absichtlich zu füllen, vermutlich, weil natürlich. Die inzwischen wissen, dass da keine Lacher kommen. Als ich da in der Sendung wurde nicht gelacht. Das finde ich immer am krassesten. Oder kaum gelacht bei diesen Stand-Up-Sachen. Gähnende Stille. Da musst du ja die Stille irgendwie überbringen.
Das ist jetzt auch nicht nur ein Neo-Magazin-Royal-Phänomen. Deswegen haben die ja alle irgendwelche Sidekicks und Leute, die sie ansprechen und anspielen können. Aber in diesem Fall bei diesem Stand-Up ist es wirklich so ein Dauergemurmel. Vielleicht hätte ich ein Tonbeispiel mitbringen
Warum
sollen.
Nicht einfach bessere Witze? Warum nicht in bessere Witze investieren als in Personal, das murmelt in den Zeiten, in denen keiner lacht, egal.
Dann kam ein großer Block Luther. Und zwar hat das ZDF, das habe ich verpasst, das war aber nach dem, was Böhmermann da gezeigt hat, wohl ganz unglaublich schlimm, so eine Luther-Show gemacht mit Eckart von Hirschhausen. Mit einem riesigen Chor von, ich weiß nicht, hunderte Leute, die das traurigste Luther-Musical der Welt performt haben.
Ein Luther-Musical?
Ja.
Das klingt, als wenn du dir das ausdenkst.
Es war ganz schlimm und es ist völlig verdient, dass Böhmermann das genommen hat. Und er hat dann immer so reingeschnitten, William Cohn als Luther und Böhmermann selbst in der Rolle von Eckart von Hirschhausen, der auch mit so Kopfhörern, wie wir sie jetzt tragen, das Ganze kommentiert, so reingeschnitten, als wäre es in der Originalsendung gewesen. Und er hatte dann immer diese Luther-Zitate, die man dann halt doch sonst nicht so gerne hört. So Sätze wie, Bauern sind es nicht wert, Kinder zu haben, sondern Säue. Und er hat in diese Happy-Musical-Geschichte, das war okay.
Das klingt auch okay.
Das war okay.
Es war auch nicht hysterisch augenscheinlich.
Nein, war nicht hysterisch, war völlig okay.
Dankbar, dass etwas okay war nach dem Stand-up.
Es waren am Ende, glaube ich, irgendwie, ich hatte nach 15 Minuten von diesem Musical, was er da gemacht hat, habe ich mal geguckt und es waren erst 3 Minuten vergangen. Aber es war, nein, es war okay. Dann gab es einen Weiterdreh von dieser Pinto, ist ja das Papier-Bento, was er letzte Woche erfunden hat.
Ich weiß nichts.
Bento, du hast es nicht bis zu Ende geguckt. Er hat ja in diesem Bento-Verriss hat er auch so eine Papierversion.
Lang nicht lustig
eine
war
Papierversion
dann.
Rausgebracht, die tatsächlich irgendwo verteilt wurde. In Köln hat man über dem Kohl mit einem Kamerateam rausgeschickt, der den Leuten dieses Ding hingebracht hat. Und das war auf der Titelseite, gab es unter anderem die Geschichte Qualitätsjournalismus oder Arschfick, was ist geiler?
Naja,
das sollte ja jetzt die Parodie auf.
Ja, aber nur ganz kleiner Ausruf, mir ist wieder eingefallen, dass so wahnsinnig viel auf Analhumor basiert. Bei AfD, Afterjucken, das weiß ich noch, dieser Hashtag. Ich so denke, Mann, kann man mal Kacke und Penen rauslassen?
Die sind halt auch alle 14.
Ja, aber ich bin zu alt. Erzähl weiter, Entschuldigung.
Das ist auch ganz unsexy, das jetzt so nachzuerzählen. Er ist dann mit dem Kamerateam raus, hat Leuten das hingegeben, hat den Leuten irgendwie gesagt, sie sollen jetzt was dazu sagen. Da ist irgendwie nichts passiert, das war nicht sehr lustig. Ich darf an dieser Stelle nochmal erinnern an Raab in Gefahr, der gelegentlich rausgegangen ist zu den Leuten. Und dann war das aufregend lustig und manchmal war es auch scheiße. Die lustige Szene war, dass irgendeinem älteren Mann hingehalten hat, Qualitätsjournalismus oder Arschfick, was ist geiler? Und der Mann liest das vor und sagt, kann ich nicht sagen, ich kenne beides nicht. Das war nicht unlustig.
Ja, aber das lag ja nicht an Böhmermann dann.
Naja, aber man kann es jetzt, wenn es...
Also ja, verstehe. Ach, süß, wie du kurz um Worte und Luft hast. Ja, verstehe.
Es gab dann eine Parodie, es gab dann Ö, das Star-Magazin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das hat Katjana Gerz gemacht als die Frauke Ludewig-Parodie. Katjana Gerz ist toll. Die macht mit Florentin Will zusammen Gute Arbeit Originals auf Funk. Das können Leute auch alles googeln. Das sind oft ganz schöne Sachen. Das wurde jetzt halt nachgespielt, dieser ganze Weinstein-Skandal mit, die haben so ältere Männer regelmäßig im Neo-Magazin, die nicht schauspielern können und dadurch lustig sind, dass sie dann Weinstein und Dustin Hoffmann und Dustin Hoffmann war auch dabei.
Ja, aber der war nur ein bisschen.
Ja, und die waren alle dabei. Das war so.
Aber dazu habe ich eine Frage, weil das ist ja etwas, wo wahrscheinlich alle Comedians dieser Tage immer nicht sicher sind. Darf man schon? Will man noch?
Ja, klar darf man.
Ja, aber haben sie es gut gemacht? Ich finde, das musst du dann gut machen.
Es war schwierig, weil es der Witz beruhte halt darauf, dass diese Männer nicht schauspielern können. Das heißt, du tust so, als wären die diese Bekannten. Und sie sind einfach. Sehen ganz anders aus und spielen ganz schlecht. Und daraus entsteht irgendwie der Witz, das tut er aber nur ganz gelegentlich, dass er wirklich entsteht. Und die sagt dann halt so Sätze zu ihr, also zu der Reporterin, wenn du meinen kleinen Freund streichelst, mache ich aus dir Frauke Ludewig. Ich musste kurz lachen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war. Einer von den Männern Weinstein oder irgendwer fängt dann irgendwo an mit der Büropflanze, die so neben ihm steht. So dieses klassische Kino-Interview-Setting mit so einem schwarzen Hintergrund. Mhm. Der Film ist, ich sollte noch sagen, wie der Film hieß. Fuck You, Me Too. Der Film, über den sie scheinbar reden. Und da steht halt diese Pflanze und dann einer von diesen alten Männern grabbelt dann an der Pflanze so irgendwie rum und fängt dann an mit der rumzumachen.
Übersprungskrabbeln?
Liegt er auf der Pflanze drauf und sagt auch den schönen Satz, wenn die Pflanze das nicht wollen würde, hätte sie nicht so einen kurzen Topf angezogen. Das hat auf eine Art irgendwas bei mir. Am Ende als Studiogast habe ich mir nicht aufgeschrieben. Es tut mir leid. Es war so ein Autor, der ein Buch geschrieben hat, warum wir alle glücklicher wären, wenn es Religionen nicht gäbe. Was eigentlich schön ist, auch in diesem ganzen
Richard
Luther-Thema.
David Precht?
Nein. Anderer Bestseller-Autor, der anmoderiert wurde, erlebt wie Urknall in Frankreich. Verstehst du?
Ach so, ja, nicht Gott, sondern. Achso.
Und es gab so.
Ach, vorbei, warte. Ich glaube, ich finde ihn nicht schlecht.
Okay.
Chapeauchen an der Stelle. Nach Köln.
Sollen wir mal mit lachen? Wir probieren mal mit lachen. Es wurde dann anmoderiert mit, also erlebt wie Urknall in Frankreich. ne? Also, ja.
Ich habe das Gefühl, dass mein Lachen noch nicht so natürlich ist. Die wirkt jetzt ein bisschen hysterisch.
Und Jan Böhmermann hatte der Typ war irgendwie interessant und ich finde, man hätte auch mit dem irgendwie ernsthaft darüber reden
ja,
können.
Ja, aber
oder irgendwie.
Da sind deine Erwartungen jetzt aber.
Und Jan Böhmermann hatte so die eine Idee, immer so zu empört zu tun wie, aber das im ZDF, können wir das aber nicht sagen, wegen Rundfunkrat und dann kommt die Kirche und es entstand so
einmal lustig, ne?
Es entstand so nicht irgendwie was daraus.
Ja, aber das sind sie ja alle. All die Late-Nighter haben nie gute Talks gemacht. Weil sie immer noch beim Talk auch damit beschäftigt waren, ich zu sagen.
Also Fazit, ich glaube es liegt, ich weiß nicht, es war jetzt nicht besonders, das war jetzt auch nicht schlimm, man muss jetzt nicht seine Rundfunkgebühren zurückfordern oder irgendwas. Aber
liegt es vielleicht daran, wie du eben schon gesagt hattest, ist das so ein Zielgruppending nachher? Ist das gar nicht scheiße, sondern ist es nur nicht gut und nicht lustig für Leute über 12? Oder ist er vielleicht auch tatsächlich nicht so gut, nur der Einzige leider?
Er ist ja immer wieder dann großartig. Er hat ja irgendwie Ideen und macht geile Sachen. Ich glaube, es ist ein Problem, die Größe von diesem ganzen Türkei-Dingens letztes Jahr. Das war so exorbitant riesig und dass er auf dann plötzlich der Titel vom Spiegel ist. Und ich glaube, dass das was verändert in der ganzen... Ich fange jetzt mal wieder ein bisschen an zu psychologisieren. Das ist ein Unterschied, ob du als kleiner Jan Böhmermann da ankommst und sagst, so, ich möchte jetzt hier von innen das ZDF revolutionieren und mach hier alles. Bin wahnsinnig ehrgeizig, bin aber eigentlich eine kleine Wurst und schmeiß jetzt euch hier alles um. Das hat eine andere Logik, als der zu sein, der schon im Grunde eine Staatskrise beinahe ausgelöst hat, groß auf der Titelseite des Spiegels. Und das Gesetz geändert hat.
Ja.
Und jetzt aus der Perspektive dann da irgendwie auch sitzt, eigentlich mit so einem Selbstbewusstsein, was früher so ein lustiger Kontrast zu seinem kleinen ZDF-Neo-Programm war. Und jetzt aber damit daherkommt, dass er tatsächlich schon so große Dinge, diese Logik funktioniert nicht mehr so die innere Logik.
Ich habe zu wenig und von...
Ein Satz noch, er wäre wahnsinnig gerne deutsche John Oliver. John Oliver, der auf HBO... kann man auch teilweise auf YouTube sehen, ganz großartig Journalismus und Comedy miteinander verbindet und in 20 Minuten komplexe Themen auf eine Weise erklärt, dass man was versteht und wahnsinnig viel Spaß hat. Das versucht er, das war dieses Bento-Ding auch, das ist halt wahnsinnig schwer.
Was ich mich immer frage ist, weil ich glaube, dass Jan Böhmermann, ich kenne ihn gar nicht gut, aber ich habe den irgendwie schon zwei, drei Mal getroffen und ich glaube, dass der sogar theoretisch für alles Mögliche das Zeug hat. Ich glaube, dass er schlau ist, er ist natürlich schlagfertig und hat Humor, aber dass diese Mischung aus die Erwartung, jemand anders tatsächlich sein zu wollen und auch bei allem Respekt, oh Gott, das tut mir fast mehr weh zu sagen, als bei einem nicht so guten Team, glaube ich, das Ergebnis nicht so geil ist. Da sind wirklich ein paar Witze, das macht ja nicht alles er, der hat ja Autoren.
Nein,
das
macht ja niemand.
Ja, aber das ganze Geschriebene ist oft dermaßen einfach und schon da gewesen oder pipi, dass ich so denke, ich weiß nicht. Ich glaube, der hätte sogar theoretisch das Zeug, aber er benutzt es falsch. Seine Eitelkeit kommt ihm, glaube ich, ein bisschen ins oder Arroganz in den Weg und die Autoren auch. Oh Gott. Ich kenne so zwei, drei von denen, die sind alle so zauberhaft, aber also ich bin aber auch so ein Humor-Nazi.
Die entfolgen dich dann alle gleich auf Twitter.
Ja, die sind, ich mag euch auf Twitter voll gerne, aber ich finde echt nicht alles geil. Wobei, die sind ja manchmal für Einspieler wirklich. Die machen auch manchmal richtig, richtig gute Einspieler, aber die hattest du, waren jetzt in der einen nicht drin, ne?
Nee. Es war so mittel, die Folge war entschieden mittel. Oh, es gab halt eine lustige Stelle.
Ich muss so dringend pullern, könntest du?
Nee, doch nicht, ich lasse die lustige Stelle weg. Es gab noch eine lustige, wäre das jetzt ungerecht, eine lustige Stelle wechseln? Nein.
Nee, sag halt. Oder ich gehe so lange auf die Toilette.
Eckhard von Hirschhausen hat ja dieses furchtbar, wohl offensichtlich wirklich furchtbare ZDF-Musical moderiert. Und Böhmermann sagt, Luther war Reformator und Comedian. So wie es heutzutage Menschen gibt, die zugleich Arzt und Comedian sind.
Eckhard von Hirschhausen mal eins mitzugeben, was er ordentlich verdient hat. Aber der Witz zum Beispiel ist schon wieder nicht besonders gut.
Ja, ja.
Es gibt wahrscheinlich viel geilere Arten, Eckart von Hirschhausen.
Vielleicht darf man die auch nicht einzeln vorlesen.
Vielleicht darf man die lustige Sendung auch nicht nach ihren Witzen bewerten, stimmt's?
Nee. Och, jetzt tut's mir ein bisschen leid.
Tja, lalalala. So, ich musste Bares für Rares gucken. Mhm. Sag erst warum.
Bares für Rares läuft eigentlich so jeden Nachmittag ich glaube ursprünglich sogar ZDF Neo, ist eine kleine Sendung, die so unfassbar erfolgreich ist, dass sie inzwischen quasi zu jedem Zeitpunkt auf irgendeinem ZDF-Kanal gerade wiederholt wird, ja.
Ich bin noch nie daran vorbeigekommen.
Immer wenn ich daran vorbeikomme und das sehe, entwickle ich einen riesengroßen Hass, weil ich nicht weiß, warum diese Sendung von so vielen Leuten geguckt wird, weil es ist die langweiligste Sendung der Welt. Es passiert da nichts.
Findest du?
Ja, ich komm's gleich ausgiebig zu Wort. Und es gibt jetzt neuerdings eine Primetime-Ausgabe davon. Das war jetzt, glaube ich, schon die dritte. Die lief am letzten Donnerstag. Die habe ich noch nie geguckt. Und ich hatte zum einen gehofft, dass du mir erzählen kannst, wie diese Primetime-Version ist. Aber vielleicht kannst du mir auch erklären, warum Leute das gucken.
Stell mir die Frage gerne nochmal am Ende, weil da müsste ich nochmal kurz drüber nachdenken.
Wie war es? Wie fandst du es?
Was ist Bares
für Rares, die Primetime?
Man muss dazu sagen, dass ich das nicht kenne. Ich habe davon noch nie gehört. Ich wusste überhaupt nicht, worum es geht und bin komplett auch ein bisschen schlecht gelaunt reingegangen, weil ich dachte, ich habe es am Sonntag geguckt.
Darf ich kurz zitieren, wie die SMS lautete, die du mir geschickt hast, nachdem du angefangen hast, das zu gucken? Das ist 90 Minuten, wie sehr musst du mich hassen?
Ja, genau. Weil ich lag im Bett, ich hatte schlechte Laune, ich habe beschlossen, nicht aus dem Bett rauszugehen den ganzen Tag und dachte, und jetzt noch so einen Dreck gucken. Das hat sich komplett umgedreht, nur das Emotionale. Darauf komme ich später zurück. Fakt ist aber eben auch, dass ich überhaupt nicht wusste, was es ist. Noch nie von gehört, das Konzept nie gehört. Und da ist eine Sache, die erstmal ein bisschen lustig ist, es wird zu keinem Zeitpunkt erklärt, was das ist.
Wohingegen, das alle außer dir schon kennen.
Habe ich auch überlegt. Aber selbst Sendungen wie Shopping Queen, die seit 10 Jahren jeden Tag läuft, schafft es immer noch irgendwie am Anfang zu sagen, 5 Kandidaten gehen für 500 Euro 4 Stunden lang shoppen, am Ende gewinnt der. Du weißt also grob, was es ist. Hier bist du auf einmal mitten auf einem Schloss im Bergischen und musst einfach Learning by Doing machen. Ich habe keine Ahnung, was passiert, was soll das? Setting ist folgendermaßen von dieser Abendshow. Sonst ist das im Studio oder was?
Ja.
Ja. Riesiges Schloss im Bergischen Land, auf dessen Schlossplatz so eine Art Trödel- und Fressmarkt ist, wie so ein Weihnachtsmarkt, nur ohne Weihnachten. Raue Mengen Publikum, witzigerweise von oben mit einem Kram gefilmt, siehst du schon anhand der Kopffarben, dass es fürs ZDF ist. Ist also alles sehr weiß von oben. Viele alte Menschen, die in Gesundheitsschuhen Kastanien essen und so und für die Kamera so Sachen hochhalten und angucken und sagen, eine ältere Zinnentasse, interessant. Das sind so die Schnittbilder. Und viel roter Teppich, wo dann Jean Pütz, hätte ich fast gesagt, weil an den denke ich immer, wie heißt der, Klaus Lichter, Herbert Lichter, Horst Lichter, moderiert das Ganze, die normale Sendung wahrscheinlich auch. Sprich, es kölscht die ganze Zeit. Da bin ich ja ein bisschen empfindlich. Ne, der macht den Mund auf und sagt, meine Damen und Herren, ich kann es gar nicht nachmachen.
Oh, dein
ganz schlimm.
Dein kölscht dir.
Rumgekölsche, rum, Altherrengehabe, der ist also der Moderator. Und es geht im Grunde direkt los. Aus dem Nichts kommen irgendwelche Menschen mit Trödel in der Hand, stehen neben einer Horst Lichter. Und wenn man die Sendung nicht kennt, denkt man, sind die gecastet? Steht das von vornherein klar? Greifen die sich einfach irgendeinen alten Menschen mit Trödel und dann kommt der vor die Kamera? Augenscheinlich nicht, denn die haben auch teilweise sehr große Geräte dabei.
Ja.
Und steht dann, also es geht zügig los, das finde ich zumal gut. Du stehst dann auf einmal sofort, im Hintergrund ist die Hälfte des grauhaarigen Publikums, steht dann in so einem Halbkreis rum, um Publikum zu spielen. Die andere Hälfte hält weiter Kastanien und Sachen hoch und sagt, hier ist ein interessanter Trödel. Vor diesem Publikum wird dann dieser Mensch, der alten Trödel mitgebracht hat, was total geil ist, nicht interviewt. Es interessiert niemanden, wie die Leute, also sie dürfen noch sagen, wie sie heißen, aber es interessiert niemanden, was die beruflich machen, wo die herkommen, sondern es geht direkt um den Trödel. Es menschelt null, was ich irgendwie geil finde. Also verwirrend auch, aber geil. Und dann ist wohl das Prinzip, ein Trödel-Experte guckt sich den Trödel an, den diese Menschen mitgebracht haben, bewertet den irgendwie und sagt, ja, das ist aus dem und dem Jahrhundert, hat einen Wert von so und so viel Geld. Hier ist eine Händlerkarte.
Ja.
Aber auch das wird nicht erklärt. Ich so, eine Händlerkarte, wow. Niemand weiß, was die bedeutet. Es stellt sich im Laufe der Sendung raus, dass jeder eine bekommt.
Ja.
In der Sendung, die ich geguckt habe, bekommt jeder, der mit dem Lichter spricht, eine Karte. Was zur Folge hat, dass ich denke, warum braucht es dann überhaupt eine, wenn es auch einen Moment gibt, wo man keine Händlerkarte kriegen kann.
Eine von vielen Fragen, die ich an die Sendung habe. Ja, ja.
Also die so, wow, habe ich eine Händlerkarte. Und dann wird's ganz lustig, weil dann wird's auf einmal eine Mischung aus The Voice und die Höhle der Löwen. Denn diese Menschen mit ihrem Trödel dürfen wegen der Händlerkarte ins Schloss gehen. Im Schloss ist ein Vorraum und ein richtiger Raum. In dem Raum sitzen, Achtung, Höhle der Löwen, 7 Leute an einem Tisch, 7 Händlerexperten, wo du mit deinem Trödel reingeschleust wird. Im Vorraum, was?
7 Händlerexperten? 7. Nicht 7 Händler?
Händler, naja, die sind ja auch Experten für etwas, weil sie Händler sind. Die wissen dann einzuschätzen, wie viel Wert das hat, angeblich. Und dann ist es ein bisschen, das ist der Teil, der wie die Höhle der Löwen ist. Du wirst also vor diese 7 Menschen geworfen mit deinem Dreckströdel und die bieten sich dann gegenseitig hoch, weil die das kaufen wollen. Aber der The Voice-Teil ist, dass du immer Angehörige mitbringen darfst, die im Vorraum warten müssen, vor einem Fernseher, so wie bei The Voice, und dann da stehen und so die Daumen drücken und sagen, hoffentlich wird das was.
Das ist ja noch schlimmer, das gibt's in den Werktagsnachmittags.
Deswegen ist das so. Und die werden, das ist aber absurder, die Menschen, die etwas verkaufen wollen, werden vorher gefragt, und hast du eine Taktik? Und dann sagen die Leute immer, nö, eigentlich nicht.
Ich würde gerne versuchen, viel Geld zu bekommen.
Genau, das, weil dann stellt, und das ist wirklich absurd, also hinten stehen die Angehörigen, die werden auch während der Verhandlung immer eingeblendet, während die so, ob das wohl noch 300 Euro werden statt 250? Und dann stehen aber diese Verkäufer, Menschen wie du und ich mit einem Haufen Trödel vor diesen 7 Händlern. Angeblich sollen sie eine Taktik haben. Passieren tut aber de facto nichts.
Na was auch?
Nee, warte.
Darf ich, kurze Zwischenfrage, darf ich, während du das erzählst, einfach schwer atmen?
Ja, das habe ich ja bei Böhmermann durchgehend gemacht.
Okay.
Solange man noch hört, dass ich rede.
Ja.
Das ist aber interessant, weil man sollte meinen, dass diese Menschen da sind, um mit den Händlern zu dealen. Die Händler sagen, für deinen Trödel will ich, gebe ich dir höchstens 200 Euro. Dann sagt der Verkäufer, nee. Ich hätte schon gerne 300. Stattdessen stehen die komplett stumm und untätig rum, die Verkäufer, während diese 7 Händler miteinander, also untereinander sich hochbieten. Die eine Frau sagt 300, der andere sagt 500. Die Menschen stehen immer stumm da und gucken, wie ihr Zeugs verschabelt wird. Und zwischendurch, das ist eben total verwirrend. Einmal steht da eine Frau ganz am Anfang, die, ich habe vergessen, was sie verkauft, die steht da und macht nichts und guckt zu, wie die Leute ihr Ding da, und dann blenden die ihren Ehemann ein, der hinten steht und sagt, toll machst du das. Original, richtig super machst du das, weiter so. Und dann stehst du da und
kurz fragen, aus welcher Region Deutschland?
Das war Schwäbisch, sollte
ich sagen.
War kein Kölsch. Nee. Und du denkst die ganze Zeit, aber die Frau hat gar nichts gemacht, die steht nur da, die hat noch nicht mal ein Wort gesagt, sondern sie steht nur da. Und das wird noch getoppt. Die Unverschämtheit dessen von einem Mann, der später kommt und es wagt, tatsächlich eine Taktik zu haken, nämlich die Leute sagen, wir wollen dir 500 Euro geben, und der sagt, na ja, aber das ist schon ganz schön gutes Leder. Woraufhin O-Ton, der eine Typ Expertenhändler sagt, pass mal auf, wir sind hier 7 Händler, sie müssen es nicht mehr anpreisen, wir machen das schon. Wir machen das schon, wo man so denkt, aber was? Der darf doch wohl sagen, dass es schönes Leder ist und dass er dafür gerne mehr Geld will. Das ist also das Prinzip. Es werden durchweg Leute reingeschleust, verkaufen ihren Scheiß an die Händler. Es gibt einen Promi-Gast in dem Fall. Gibt's das nicht im normalen?
Nee.
Katja Flint. Katja Flint verkauft, und da kommen wir zu meinem einzigen richtigen Dilemma mit der Sendung, nämlich ein moralisches, verkauft Glücksbringer und Schmuck, den ihr Bernd Eichinger als Zeichen der Liebe geschenkt hat, ihr Ex-Lover. Und dann steht sie da und hat so ein großes unterschriebenes Originalfoto von Marlene Dietrich, bei dem sich bei der Expertenschätzung rausstellt, dass es nur ein Druck ist und überhaupt nichts wert ist. Selbst die Unterschrift ist gedruckt. Katja Flint so, ja, aber die Unterschrift ist echt. Und der Experte so, nein.
Ach so, Unterschrift von Marlene Dietrich,
ja,
nicht von
Bernd
Eichinger.
Ja, das ist ein Unterschrift. Okay. Nee, Original und ein schmucken Ring, den Marlene Dietrich getragen hat, schenkt Bernd Eichinger.
Warum hat Bernd Eichinger diesen ganzen...
Weil er das in L.A. auf einer Auktion gekauft hat und aus Liebe zur Katja Flint, die Marlene Dietrich spielen sollte damals und als Glücksbringer ihr das schenkt, und Katja Flint jetzt so zum Horst Lichter, ich will den Scheiß loswerden. Nein, das sagt sie nicht, aber das ist ja die, was sie unter zwischen den Zeilen sagt. Ja. Die verkauft einfach
die
ihre Love-Geschenke. Und die kriegt dann auch ihr Geld, bla bla, ist vollkommen egal, das ist jetzt nicht aufregend. Generell finde ich das moralisch verwirrend. Katja Flint verkauft ihre Liebesgeschenke. Ein anderer Typ möchte eine Gottesschnitzerei verkaufen, die seine Mutter ihm vererbt hat, damit diese Figur ihn beschützt. Das will er da verkaufen. Eine andere Frau hat ein Schmuckstück, was ich glaube über 6 Generationen ihrer Familie an sie vererbt wurde. Und dann stehst du bei fucking Horst Lichter und sagst, also 300 Euro wären schon schön. I don't get it. Ich meine, wenn du so aus Haushaltsauflösungen, da waren auch Leute bei, die was gekauft haben oder das loswerden will. Aber du verkaufst doch zumindest nicht im Fernsehen, dass du es loswerden willst. I get it. Aber du sagst doch nicht im Fernsehen, ist mir scheißegal, ob das seit 800 Jahren in der Familie ist, wenn ich einen Fuffi dafür kriege, gerne. Das verstehe ich nicht. Das finde ich traurig an der Sendung.
Das ist toll. Ich hab so viel an dieser Sendung auszusetzen. Dieses moralische Dilemma hatte ich noch nie. Aber das ist mir jetzt total überzeugt.
Also eine Sache noch, dann sag mir nochmal, warum du es, aber ist, was ich auch ein bisschen unangenehm finde,
kurze noch Zwischenfrage noch.
Ja?
Passiert denn irgendwas? Gibt es noch einen Star?
Nein.
Also singt noch jemand?
Das ist es ist 90 immer Minuten. Abwechselnd. Mensch kommt, wird von Experte bewertet, kriegt immer die Händlerkarte.
Hast du das bis zu Ende durchgehalten, sei ehrlich.
Ja, ich erzähle dir auch gleich, warum. Okay. Es passiert exakt nichts, außer das. Und was ich ganz unangenehm finde, ist tatsächlich Horst Lichter, gerade in der MeToo-Zeit, muss man sagen. Und das ist, glaube ich, ein Generationending, aber der Typ schnackselt ohne Ende. Das ist wirklich eklig. Der Moment, als der Katja Flint, der schon 5-mal vorher sagt, was für eine bewundernswerte Schauspielerin ist und wie richtig gut der die findet, am Ende umarmt er sie ganz doll und sagt währenddessen mit folgenden Grunzgeräuschen, na, das könnten wir jetzt aber auch stundenlang machen, ne? Und du siehst am Gesicht von Katja Flint, nee. Aber dass dieser alte, bärtige Mann sich an dieser dünnen, schönen Frau festhält und dabei Geräusche macht, ist mir oll. Und ansonsten ist der auch so richtig Typ alter Schule. Der steht also vor diesem Halbkreis an Publikum, macht einen Witz. Und was machen alte Menschen? Wir coolen Menschen machen einen Witz, warten ein halbes Gelächter ab, machen dann aber weiter, als wäre gar nichts passiert. Der Typ dreht sich komplett um, gönnerhaft, und lässt die Leute auslachen. Der macht einen Witz, dreht sich um und macht dann so eine Handgeste im Sinne von, lachen Sie ruhig fertig. Ich weiß, es war ein sehr, sehr guter Witz.
Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, wie man die Leute auslachen kann.
Du guckst dir mal an. Naja,
nee, ich wollte was anderes jetzt sagen.
Diese alte Herren-Moderatoren-Schule.
Ich habe das Problem nicht, dass ich so lange abwarte. So hätte ich sagen sollen. Ich habe das Problem nicht, dass ich so lange warten muss, bis die Leute fertig gelacht haben.
Ah, verstehe. Witze. Aber der, na, er hat so viel Lacherei, ist auch nicht. Er nimmt, was er kriegen kann. Okay. Im Gegensatz zu Böhmermann, der schnell jemanden reinmurmeln lässt, dreht sich Horst Lichter um. Ja, ja. Obwohl er mitten im Gespräch ist mit Leuten, dreht er sich rum. Macht einen Halbkreis.
Aber jetzt sag mir, warum du es gerne geguckt hast.
Weil es aus irgendeinem Grund so eine Sonntag schlechte Laune, müde, Kopfschmerzen, dem Hund ist schlecht, wir liegen im Bett und sind mufflig. Es hat so ein Sonntagnachmittag-Fernsehprogramm-Gefühl, was mich in so eine ganz komische Heimeligkeit gedrückt hat. Ich glaube, dass das vielleicht so eine alte, ich guck muss mit Oma und Opa als Kind so Sonntagnachmittag ZDF-Dreck gucken. Und es hat mir so ein komisches Gefühl von Gemütlichkeit gegeben. Ich hatte damit überhaupt nicht gerechnet. Ich habe es bis zum Ende geguckt und kurz überlegt, ob ich noch eine reguläre Folge gucke und nur um dieses kuschelige Sonntag-Sari mit den Großeltern. Ich bin ja nicht nur prominent, ich bin auch ein Mensch mit Großeltern. Und das wurde kurz in mich reingeprümelt.
Du hast deine Großeltern bei eBay reingestellt. Nicht?
Was?
Hast du nicht deine Großeltern versucht, auf eBay zu verkaufen? Du verstehst mich nicht, weil ich dachte jetzt wegen, was du gerade erzählt hast, Katja Flint.
Ach so, och, der ist aber auch nicht lustig. Das muss man manchmal auch sagen.
Ja, okay.
Bloß ich rede gerade emotional, weil es wirklich etwas ist,
kann
was mich
mit umgehen.
In meine Kindheit aus irgendeinem Grund, so wie mach mit, mach's nach, mach's besser, oder diese Kindershows von damals. Ich lag in diesem Bett schlecht gelaunt und fühlte mich warm eingepackt von etwas, was mich nicht kriegt. Und mich hat auch einfach interessiert, ein Teil von mir dachte, was kann ich verkaufen? Das ist auch so ein bisschen so, dass ich dachte, oh, habe ich in meiner Wohnung irgendwas, wofür ich eine Händlerkarte kriege?
Was mich an dieser Sendung, ich verstehe es nicht. Und zwar sind es zwei Sachen. Das eine ist, dass nichts passiert. Ich finde es sterbenslangweilig und es wird inszeniert mit dieser ganzen, da geht also irgendjemand, der gerade gehört hat, dass das Teil, was er da anbieten will, die Kaffeetasse oder was 50 Euro wert ist und geht dann zu diesem Händler hin und kriegt dann am Ende 30 Euro. Das heißt, es geht um nichts, wird aber alles so inszeniert mit diesem ganzen, oh, vorher nochmal im Interview, oh, also ich hoffe, dass ich jetzt doch, ich würde mich freuen, wenn ich 50 Euro kriege. Hinterher nochmal im Interview, fand ich ganz schön, dass ich jetzt 30 ist ja auch schön.
Ich weiß nicht, was du guckst, weil die Sachen hatten schon Wert. Bei den Sendungen, die ich geguckt habe, da ging nichts und da.
Aber selbst wenn das ist mir, so wertvoll ist es am Nachmittag nicht unbedingt. Und dann habe ich verstehe das aber alles nicht. Diese Händlerkarte, damit fängt es an. Und dann sind ja die Experten, sind ja nicht da, wo die Händler sind. Das heißt, in diesem, da, wo gehandelt wird.
Damit die nicht beeinflusst werden.
Ja, aber wäre das nicht schön, wenn man nicht durch einen Experten beeinflusst wird? Es gab eine Folge, die ich gesehen habe. Ich habe zu viele Folgen. Bin zu oft da hängen geblieben. Es gab eine Folge, wo dann tatsächlich Horst Lichter, warum ist Horst Lichter nicht mehr dabei? Warum ist der nur unten, aber geht nicht mit den Händlern hoch und kommentiert es dann auch irgendwie nicht?
Weil der die alle anfassen würde. Ja, der darf in Zeiten von MeToo, darf der? Das
einmal habe ich das gesehen, da lief diese Verhandlung um, unten hatten die geklärt, das ist echt wertvoll, was du das, ich weiß nicht mehr, was es war. Sie geht hoch, die Händler bieten alle so 23,80 Euro. Und dann war irgendwann, dass tatsächlich Horst Lichter dazu kam, was bestimmt gegen die Spielregeln ist, und sagt, ich möchte mal folgenden Hinweis geben. Also unten vorhin bei der Expertise kam folgendes.
Das hat er jetzt auch einmal gemacht.
Warum?
Als das Gefühl
warum
hatte,
ja, was soll denn das? Letzter Einwurf, es ist ja nicht nur Horst Lichter, der Kölsch spricht, diese Händler, die ja alle so gecastet sind, so, wollen wir mal jemanden mit einem schönen originellen Dialekt, der auch ein bisschen,
sind das denn immer die gleichen? Das weiß ich
ja jetzt nicht gesehen, was
ein
dieser,
Bayer, ein Kölner, einer, der so
ein sehr schwuler,
ein schwuler Grufti, Glitzerschwarzi.
Genau, ein so ein kleines Hutzelmännchen, das war der Bayer.
Mit eine olle Frau, ja, ah, da sind sie gleichen.
Die ja, das ist alles so krass.
Also ich glaube, das mit der Expertenmeinung ist tatsächlich wichtig für den Spannungsaufbau, weil du als Zuschauer dann vorher lernst, was der eigentliche Wert ist und deswegen ein vorteilhaftes Wissen hast und dann mit mehr mitfiebern kannst, wenn du nicht weißt, was es wert ist. Ich glaube wirklich, dass es so funktioniert. Deine Frage war, du willst wissen, warum. Ich kann dir sagen, warum, weil ich mit einer von diesen Menschen war. Du guckst zu bei den Verhandlungen und denkst, nee, diese 300 können sie sich aber schön in den Arsch stecken, denn ich weiß von dem Experten, dass das 1,5 wert ist. Und so funktioniert es. Du hast das Gefühl, mitzuhören.
Geh dann aber mit nichts raus, weil
ist doch egal. Ich habe versucht, dir zu erklären, weil das ist deine Frage. Wie funktioniert? Du hast das Gefühl, mit dabei zu sein. Du überlegst, auch rein aus Kohle haben wollen, überlegst du, ob du irgendeinen Scheiß hast, den du verkaufen willst. Du glaubst, du bist auf einmal Kunsthändler, weil du das gelernt hast.
Ich bin
das
jetzt gleichzeitig erleichtert, dass ich dir nicht den Sonntag versaut habe und enttäuscht, dass du es nicht hast.
Ich fand das ja nicht gut, sondern ich kann es nicht beschreiben. Ich habe wie so ein Harry Potter Film. Das Setting hat gemacht, dass ich hätte es nicht an einem Donnerstag gucken wollen. Es war Glück, dass es Sonntag war.
Okay.
Ich möchte noch einmal ganz komisch Hut ab an die ZDF-Mediathek. Ich komme ja durch viele Mediatheken. Zum Beispiel die von Kabel 1, wo man die Werbung selber abfahren muss. Das habe ich denen bis heute nicht verziehen. Bei der Vox Mediathek kommt sie einfach und man kann pullern gehen so lange. Hm. Und die ZDF Mediathek, das lief, weil ARD ist zum Beispiel nicht gut. Das läuft häufig nicht an in der ARD bei mir. ZDF hat ein klares Bild. Alles ist übersichtlich. Du googelst Bares oder Rares und hast nicht noch hier ein kleiner Ausschnittclip, wie Horst Lichter nackig ist. Sie hätten nie geglaubt, was dann passierte, sondern es kommt einfach die Sendung, die du willst. Das kenne ich so gar nicht mehr.
ZDF Mediathek.
Die könnten auch Geld zahlen dafür. Vielleicht sollten
wir so. Oh, da kommen wir
noch. Ach, das dürfen wir ja gar nicht. Ja. Also unterm Strich, emotional hat es mir sehr gut gefallen. Inhaltlich hat es mich nicht doll gekriegt, aber auch nicht doll gestört. Es tut mir leid, dass ich den Hass nicht teilen konnte. Ich muss so dringend pinkeln und wir sind, glaube ich, so drüber. Lass uns knallhart aufhören.
Konnten die zwischendurch pinkeln?
Ja, sie müssen zumindest nicht die Werbung abfahren bei uns.
Das ist richtig.
Die fahren wir selber ab. Die 70er. Kannst du? Voll eine Idee. Ich gehe schon mal auf die Toilette, du beendest das Ding alleine. Ich muss wirklich ganz
dringend. Das ist meine Gelegenheit.
Mach, was du willst, sag am Ende, damit der Konstantin weiß, dass jetzt Schluss ist. Tschö, alle.
Ja, liebes Publikum. Ich komme nochmal zurück auf die Diskussion über Mindhunters. Also wenn Sie da nochmal zurückspulen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche und tschüss.